Es ist, glaube ich, Folge 115, oder?
Mhm.
Und es wird eine Videofolge.
Janik, also, wie war dein Sommer?
Super.
Wie war dein Sommer, Maggie?
Ja, ich habe häufig mit sehr netten Leuten zu tun gehabt, auch beruflich.
Mhm.
Und dann habe ich mich einfach mal erholt von Winston-Salem. Ich habe ja versucht, die Hitze zu adaptieren. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es war ganz schön anstrengend.
Ja, ich finde es ungefähr so warm ist es hier gerade auch, würde ich sagen. Ja.
War es die ganze Zeit so warm wie jetzt?
Ja, das immer. Und ja, dazu war es aber noch unfassbar schwül. Also wir hatten fast immer über 75% Luftfeuchtigkeit.
Das ist krass.
Wir haben uns wie ist es jetzt hier draußen? Also wir sind jetzt gerade Mittwochnachmittag. Für alle, die dies erst später hören, es ist heute draußen wieder mal ein Hochsommertag. 36 Grad, glaube ich, oder noch heißer hier in Frankfurt.
Wir haben nur 21% Luftfeuchtigkeit. Das ist nicht schwül. Das ist heute eine klare Hitze. Das
wir waren immer bei 70%. So.
Mehr als 70. Mhm. Wir hatten teilweise Tage mit mehr als 80. Ja. Und das war wirklich schon krass.
Und du als ehemaliger Profisportler kannst das natürlich bewerten.
Halbprofi, also ich fand es schwierig, muss ich sagen.
Ja. Wurde mir auch während der Welt ein bisschen zu wenig drüber diskutiert, über die Temperaturen und die Witterungsbedingungen vor Ort.
Aber ganz ehrlich, die zwei Wochen hast du ja ausgehalten, oder? Dann war doch Schluss.
Mit Deutschland war Schluss.
Ja. Ja.
Zum Glück war das Turnier so kurz, sonst wärt ihr ja noch unerholter.
Man muss aber sagen, es war teilweise wirklich auch das Thema Wetter. Ja?
Ja.
Also es hatten nicht alle Stadien Dächer und dann in der Nachmittagssonne da, das war nicht nur für die Spieler eine Herausforderung, sondern auch für uns auf der Tribüne. In Vancouver zum Beispiel haben die das Stadiondach geschlossen, aber die haben gar keine Lüftung. Das ist ein Ding gewesen. Es kam keine Luft rein. Es war wie Schwimmbad. Ich hatte, ich sag's auf gut Deutsch, Arschwasser ohne Ende. Es war... Der absolute, dann mein Liebling New York, habe ich zwei Spiele gemacht. Was war beim ersten Spiel 38 Grad in New York ohne Dach?
Kein Dach.
Kein Dach und zweites Spiel Regen. Das heißt, ich war beides Male nass aus verschiedensten Gründen.
Und der Rasen sehr schlecht in New York.
Sehr schlechter Rasen, muss man sagen, das muss man. Aber ansonsten war die WM sehr gut.
Ich würde ja sagen, das ist Schnee von gestern, aber das passt vielleicht nicht dazu.
Nein.
Zu den heißen Temperaturen.
Ich glaube, die WM wird uns noch lange begleiten jetzt, wenn ich Infantino sehe und seine Idee, die zu verkaufen und alles.
Ja, dann sollen die Europäer jetzt einfach mal sagen, das reicht's. Also da muss man dann auch mal, man kann nicht immer nur dagegen was reden, dann erwarte ich jetzt auch mal Taten.
Und das wurde hier klar gesagt beim DFB. Wir sitzen hier mittendrin, ne? Beim
auf,
DFB auf dem Campus.
Auf dem DFB-Campus.
Media Days.
Ja, ich parke auf dem Parkplatz von Jürgen Klopp.
Echt?
Nein.
Okay. Er hat dir gesagt, er ist jetzt häufiger da.
Ich weiß, ich habe die
Bist du auf der, gesehen. Bist du auf der 57er-Liste? Darfst du das?
Hat er das schon gesagt?
Nein, bist ja noch keine.
Ich glaube, ich bin zu alt. Okay.
Aber ich kann euch eins sagen, hier weht ein ganz anderer Wind seit der WM. Wie sagt man das auf gut Deutsch? Heute Morgen hat eine Legende, Jannik Bakic, die Tür aufgehalten. Wisst ihr, wer es war?
Ja, das war nett.
Rudi Völler.
Rudi Völler.
Ja, hat gewartet, bis Jannik kam und er durch die Tür
Man muss das ein bisschen erklären. Ich kam mit so einem kleinen Koffer an, weil wir hier schon seit zwei Tagen sind. Und Rudi Völler ging dann irgendwie hinter mir und hat dann gesehen, dass ich die Tür aufmachen wollte. Und hat uns vorgedrängt, hat die Tür aufgemacht. Und,
ja, der kannte dich noch von unserem langen Interview in Winston-Salem.
Es gibt nur einen Rudi Völler, sag ich dir.
Ihr fragt euch sicher, warum seid ihr denn auch auf dem DFB-Campus? Der Grund ist relativ einfach. Die Drittligasaison steht ja wieder an und gestern und heute waren hier die wichtigen Media Days. Da werden Fotos gemacht, da gibt es Senf an der Decke, sowas noch alles.
Interviews, 70 Interviews
hast du gemacht?
Haben wir als Team zusammen geführt.
Wahnsinn.
Hier werden Challenges gemacht. Max Giesen ist ja hier, der macht so Challenges, da müssen die den Fußball durch ein Loch schießen, was aber nur so groß ist wie der Ball.
Puh.
Und es hat nur ein einziger beim ersten Versuch geschafft.
Wer war das?
Stopp! Verrate es am Ende der Folge, als kleiner Spoiler.
Okay, es war mehr dazu später. Ja, denn... Sind wir soweit? Ist es soweit? Wir haben uns. Wie viele Wochen haben wir eigentlich nicht?
Boah. Ende Mai. Jetzt haben wir Ende Juli. Also wir haben uns 8-9 Wochen nicht gesehen in der Konstellation.
Das heißt, nach der Pause, wir haben die Kräfte getankt. Die Maschinen sind geölt. Es wird die beste Folge aller Zeiten.
Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4:3!
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ah, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Ja, für ein neues Intro hat es jetzt in der Sommerpause nicht gereicht, aber wir haben auch vergessen zu fragen, glaube ich.
Aber ansonsten kann es losgehen, ja.
Macht grammatikalisch alles gar keinen Sinn, aber das gilt ja für vieles in diesem Podcast. Mhm. Das soll uns nicht davon abhalten, über das zu reden, was vor uns liegt. In Folge 115 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute live vom DFB-Campus in Frankfurt. Mit dabei der Rudi Völler von 4:3. Unsere Tante Knete. Bei der WM der Mann mit dem Stethoskop am Puls der Nationalmannschaft. Jetzt wieder Drittliga-Anamnese. Die Eminenz von 4:3, also eine Mischung aus Eminenz und Eminem. The Real Schlimm, Shady, Thomas Wagner.
Schön. Also das gefällt mir jetzt wirklich gut.
Und dann haben wir den Mann, der bei der WM 14 Spiele kommentiert hat. Ist das richtig gezählt?
Ja.
Und hat so viel von den USA gesehen, er hört jetzt nur noch auf den Namen Straßburger.
Richtig.
Unser Burger King, die Junior-Tüte von 4:3, der Mann der unbegrenzten Möglichkeiten, Christian Straßburger.
Servus.
Und der dritte war auch drüben in den USA. Er ist die personifizierte Unabhängigkeitserklärung. Aha. Unser Schiedsgericht, der Mann mit der Supreme Court-Hose. Yannick Barkic.
Dankeschön, danke für diese Einleitung.
Ich würde eher sagen Supreme Court Hemd. Er trägt ja immer Court Hemden.
Wobei heute.
Aber ist ich will dich nicht.
Ja, heute.
Bei dem Wetter. Ja. Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder zusammengefunden
für
haben.
Für mich der Abraham Lincoln diese Runde.
Ja, auch optisch, ne?
Ja, aber gut, mit dem Bärtchen, das
geht schon. Ein paar Wochen gealtert. Seid ihr denn schon wieder bereit für Fußball eigentlich? Oder endlich könntet ihr noch ein bisschen Pause vertragen?
Ich habe mich bisher gut erholt. Für uns beide, Yannick und mich, war es ja am Ausscheiden doch ein bisschen länger als gedacht. Hab schon wieder Bock auf Fußball, ja.
Ja, ich habe vor allem wieder Bock auf, auf richtigen Fußball, so authentischen Fußball, weil so toll die WM auch war, muss ich direkt Kritik, nein, aber es ist so, man hat schon da vor Ort gemerkt, so boah, das ist schon eigentlich eine andere Sportart, weil es schon sehr entertaining war, vor allem, weiß ich nicht, WM-Finale mit Halbzeitshow und sowas, klar, das war alles lustig und schön, aber irgendwie hat man sich dann schon danach gesehnt, mal wieder so ein bisschen ursprünglicher, ein bisschen weniger Videobeweis, ein bisschen mehr Sport einfach in den Vordergrund zu haben. Und das, darauf freue ich mich jetzt.
Dann würde ich sagen, ist doch einer, der jetzt gleich direkt bei uns ist. Ne? Der ist ja Fußball pur. Der riecht nach Bier und Bratwurst.
Und er ist ein... Ja, er kann ruhig schon reinkommen.
Ja, komm rein.
Wir sind ja ein bisschen wie auf dem Bahnhof. Denn er ist ja eines, und damit fangen wir doch dann gleich an damit, er ist eines der neuen Gesichter in der dritten Liga bei einem Verein, den wir sehr lange nicht gesehen haben in der dritten Liga. Und ich glaube, die Fans freuen sich nicht und hoffen, dass sie schnell wieder zurückkehren in Liga 2. Von da kommt nämlich Fortuna Düsseldorf und von da kommt unser erster Gast bei 4:3. Dominik Heinz ist am Tisch. Dominik, grüß dich.
Hallo schon, danke.
Moin. Im Fortuna Düsseldorf-Trikot ist erstmal ein ungewohntes Bild.
Aber wir haben eben schon festgestellt, als ich ihn gesehen habe, Rot und Weiß zieht sich ja durch seine ganze Karriere. Ne? Ja. Domi, das ist deine Farbenkombination, oder?
Ja, Traditionsverein und Rot und Weiß zieht sich durch meine Karriere. Da bin ich froh drum und freue mich, dass ich so gute Stationen erleben durfte und freue mich auf das Neue, was jetzt kommt.
Wahnsinn, im Fortuna-Dress. Hast du die Größe dieses Vereins schon kennengelernt in den ersten Wochen?
Ja, man merkt das schon, ne? Also gerade in der Stadt oder so, jetzt, oder gerade beim Testspiel, was wir am Wochenende hatten gegen Dortmund, 20.000 beim Stadionfest, da merkt man wieder, bei welchem Verein man gelandet ist, auch beim Training oder beim Trainingslager, was für Fans da dabei sind, da spürt man die Emotion, natürlich auch noch das, was letztes Jahr passiert ist, und das versuchen wir wieder gut zu machen und die Saison gut anzugreifen.
Du bist ja am Platz auch eine richtige Heißdüse. Wenn ich mir jetzt Spiele noch Köln gegen Düsseldorf vor Augen führe, ne, dann bist du ja auch jemand, der mal positiv mal in den Trash-Talk mit dem Gegenspieler geht. Ist das schon so, wenn man selbst jetzt in Köln gespielt hat oder früher in Lautern, weiß man, was Fortuna Düsseldorf auch für eine Nummer und für eine Strahlkraft im deutschen Fußball in der Vergangenheit war? Oder gehst du zu einem Verein, liest dann mal Wikipedia, was haben die eigentlich gewonnen, Europapokalfinale und sowas? Wie gehst du mit sowas um? Hör auf zu lachen, Janik.
Er kann ja auch dich fragen, er muss ja nicht zu Wikipedia gehen.
Ich kann auch euch fragen, ihr seid ja hier Experten, ich spiele ja nur Fußball. Nee, natürlich. Informiert man sich drüber vorher und schon, aber natürlich, wie du es gerade gesagt hast, vor zwei Jahren hatten wir zwei heiße Duelle mit Köln in der zweiten Liga gegen Düsseldorf, zwei heiße Spiele und was gibt es denn Schöneres wie geile Derbys, sage ich immer, also dafür spielt man ja Fußball, für die Derbys, für die Emotionen, um die Menschen glücklich zu machen im Stadion und ich muss mich da jetzt natürlich noch mehr reinlesen, ich habe mich jetzt erstmal auf die Mannschaft fokussiert, auf den Verein, dass wir die Stimmung wieder in die richtige Richtung bringen, aber natürlich weiß man, was für Fortuna Düsseldorf für ein Verein ist und was für Spieler da gespielt haben und was für ein schönes Stadion das auch ist. Also das muss man auch sagen. Und war auch eine schöne Stadt.
Also ein bisschen Euphorie ist ja auch schon zu erkennen. 19.000 Dauerkarten wurden verkauft. Das ist schon mal ein guter Start, um auch eine Wucht zu erzeugen, die ihr sicher brauchen werdet für den Wiederaufstieg. Und dann blicken wir hier heute in unserer Sonderfolge zum Saisonstart natürlich auch ein bisschen auf die Kader. Wir wollen auch alle anderen informieren, wer spielt jetzt wo. Wir werden ein bisschen über Ab- und Zugänge sprechen. Und wir gucken mal bei euch auf die Liste. Ich meine, die Mannschaft hat ein komplett anderes Gesicht. Du bist auch neu dazugekommen. Es gibt ein paar andere namhafte Spieler. Fabian Schleusener ist bei euch, Jurrit Hendricks, Hottmann ist gekommen, Konzbruch, Sascha Risch bei den Torhütern, Luis Lord, Lasse Ries. Das muss sich natürlich alles erstmal zusammenbauen. Gebt euch da irgendwie auch ein bisschen Zeit, oder? Weil ich meine, die Erwartungshaltung ist schon relativ groß, ne? dass ihr direkt oben mitspielt.
Ja, natürlich braucht es ein bisschen Zeit, gerade wenn du so viele neue Spieler hast, so einen großen Umbruch hast in der Mannschaft, auch viele junge Spieler drin hast. Dafür war das Trainingslager ganz gut, die 10 Tage zusammenzurücken, auch mal abends zusammen Karten zu spielen, was wirklich alles dazugehört, dass man sich näher kennenlernt. Aber ich muss sagen, das hat echt gut getan. Da haben wir nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und natürlich auch die tägliche Arbeit auf dem Platz ist sehr wichtig, dass man natürlich in die Abläufe kommt, dass man sich kennenlernt, dass man weiß, wie die Stürmer vorne laufen, wie das Mittelfeld tickt und so weiter oder wie Abwehrspieler ticken. Und von daher ist es ein Prozess, der wird jetzt nicht nächste Woche beendet sein, sondern da müssen wir uns weiter arbeiten, Schritt für Schritt arbeiten im Training jeden Tag. Und ja, es gibt eine lange Saison, die Meisterschaft ist ein Marathon, das wird nicht in den ersten Wochen entschieden, sondern zum Ende. Ich habe das vor 2 Jahren auch schon erlebt mit Köln, wo wir runtergegangen sind und dann direkt im ersten Jahr wieder hochgegangen sind, was das für ein schwieriger Marathon ist, und der wird uns dieses Jahr auch bevorstehen. Aber wir haben auch erfahrene Spieler in der Mannschaft drin, wo wissen, wie sowas funktioniert, wo schon viel erlebt haben, und es wird wichtig sein, dass wir der Mannschaft eine gute Stabilität geben, auch wenn wir wissen, dass es auch mal schwer wird. Es werden auch Niederlagen mal dazugehören, es werden mal schwierige Momente dazugehören, alles, was im Fußball dazugehört, und dafür müssen wir standhaft sein und dafür geben wir Gas und versuchen, da eine gute Einheit zu werden.
Bevor wir kurz weitersprechen hier, Daniel und Nini haben uns netterweise Wasser gebracht. Möchtest du was trinken?
Hydration
Stilles
Break.
Wasser, genau.
Ja.
Hier.
Danke.
Ist da Kohlensäure drin? Nicht, dass uns hier ins Mikrofon...
Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Also wir sind ja schon bei Zielen und sowas. Was ich mich jetzt erstmal gefragt habe, Düsseldorf, dieser Verein, die Größe dieses Clubs, diese Frustration nach dem Abstieg. Du hast es ja jetzt nicht persönlich mitgemacht, aber als du da hingekommen bist, wie hast du das Stimmungsbild wahrgenommen rund um diesen Verein? Es liegt ja wirklich gerade alles irgendwie brach, und du bist jetzt ein kleines Mosaiksteinchen, was dazu führen soll, dass das Ding wieder aufgebaut wird. Wie ist das Stimmungsbild gerade so bei euch?
Ja, darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, sondern eher um die Aufgabe und die Verantwortlichen, was die für eine Version haben oder was die für eine Mannschaft zusammenstellen, oder was wir jetzt gemacht haben, weil die meisten Fans kommen ja erst beim ersten Spieltag ins Stadion, wo du dann alle mal kennenlernst und so. Von daher müssen wir dafür sorgen als Mannschaft, dass wir das Stimmungsbild wieder besser machen. Klar hat man viele Sachen gehört, jetzt gerade noch aus dem Staff-Team, wo letztes Jahr dabei waren. Da hat man schon gemerkt, dass der Stachel wirklich tief sitzt, was ich auch verstehen kann. Weil man ehrlich ist, gehört ja Fortuna Düsseldorf ist nicht in die dritte Liga, das wissen wir alle. Aber man sieht im Fußball, ist auch schon anderen Vereinen passiert, auch meinem Heimatverein damals passiert, von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. Und man weiß, wie schwierig das ist, der Weg wieder nach oben zu kommen. Und von daher können nur wir als Mannschaft das ändern mit den Verantwortlichen. Wenn die Leute merken und ins Stadion kommen und sehen, dass die Mannschaft alles auf den Platz lässt. Und das muss unser Anspruch sein, diesen Weg wieder einzuschlagen, dass die Leute das Positive sehen.
Und da sagst du es ja mit Kaiserslautern, ne, die ja auch gedacht haben, so, jetzt sind wir mal in der dritten Liga, dann machen wir mal schnell in einem Jahr alles wieder gut, Pustekuchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es am Ende waren, bis sie wieder 6. in die zweite Liga aufgestiegen sind. Dann hatten wir auch ganz andere Beispiele wie den SV Sandhausen, ne, die gedacht haben, so, jetzt holen wir uns hier eine All-Star-Mannschaft zusammen. Am Ende stand der Abstieg in die Regionalliga, und daraus wird es ja auch ankommen. Die Leute werden auf die Fortuna schauen, die einen mit so ein bisschen Häme, mal gucken, ob sie es packen, vielleicht gehen sie ja auch komplett runter. Wie nimmt man das auch als Führungsspieler an, der dann mal so vorangeht und den Leuten auch mal sagt, hör mal zu, Namen haben wir, gute Mannschaft haben wir, aber wir müssen diese Liga annehmen.
Ja, du hast es genau richtig angesprochen, deswegen, wir müssen eklig sein, also wir bringen nichts, nur gute Namen in der Mannschaft zu haben oder erfahrene Spieler zu haben und dann sagen, ja, mit unserer Erfahrung geht das von alleine, also so wird das nicht funktionieren, denn das fängt am Freitag in Mannheim an, da warten ekelhaftes Spiel auf uns und da müssen wir eklig sein, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, oder wir erfahrene Spieler, wir müssen uns nicht über einen guten Fußball definieren, sondern wir müssen eine Mannschaft sein, das ist schon Punkt Nummer eins, und die zweite Eigenschaft muss sein, dass wir eklig sind, dass wir eklig in der Zweikämpfe sind, dass wir das annehmen, und wenn wir das tun, dann können wir erfolgreich sein. Und dann hast du auch eine Chance, eine gute Rolle zu spielen. Wie gesagt, wir müssen erstmal gut starten, müssen uns auch finden, aber das sind so ja, Sachen. Da brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Die werden wir auf jeden Fall in die Mannschaft bringen. Das ist auch mein Spiel. Was ich verkörpere, die Emotion, die Leidenschaft, das Eklige sein und drauf wissen, auf was man sich einstellt. Also ich werde das Spiel genauso angehen, wie wenn ich in der ersten Liga gespielt habe, werde ich das genauso am Freitagabend annehmen. Also wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann ist es egal, wo du spielst, sondern es geht um den Ball. Es geht um 3 Punkte, um erfolgreich zu sein.
Das ist das erste Spiel der neuen Saison, 7.8. Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf. Da fahren wir auch nochmal richtig auf mit ganz vielen Kameras und das gibt es dann auch für alle zu sehen bei Magenta Sport, das Eröffnungsspiel der neuen Drittligasaison. Habt ihr es eigentlich irgendwie, ist es gut oder schlecht, dass ihr direkt das erste Spiel macht? Hättet ihr gerne erstmal zugeguckt? Weil direkt voller Fokus ist natürlich auch direkt voll Druck.
Wenn man sich wünscht, spielt man zuerst natürlich zu Hause. Also ich habe mit gerechnet, dass Fortuna natürlich ein Eröffnungsspiel zu Hause bekommt in dem Stadion. Aber ist leider nicht so gekommen, aber wir freuen uns trotzdem, da dabei zu sein. Ich glaube, ein Eröffnungsspiel ist immer was Besonderes, wo alle drauf schauen. Es ist das erste Spiel wieder nach der Sommerpause, wo losgeht. Da wird jeder heiß drauf sein und wir freuen uns drauf, ja.
Und für den Betze-Buben was Besonderes in Mannheim zu spielen, natürlich, das wird eine heiße Kiste. Wie müssen wir uns das jetzt eigentlich vorstellen? Alle erwarten von dir, dass du Führungsspieler bist, dann sagen auch alle, der nimmt uns mit. Du kommst in der Kabine, da sitzen ein paar Jungs, wahrscheinlich musst du selbst noch gucken, wer ist das? Wie holst du die Jungs unter deine Fittiche? Erstmal der mit dir wahrscheinlich in der Innenverteidigung spielt, sagt, gibst du dem ein paar Tipps, ey, du hast gute Anlagen, aber da könntest du noch mit dem Stellungsspiel was anderes machen oder gehst du erst zu den anderen erfahrenen Spielern, dass du sagst, wir müssen so eine Achse bilden. Wie muss man sich so eine erste Zeit im Trainingslager vorstellen?
Ja, ist eine gute Frage. Ja,
von ja, klar, ist das eine gute Frage.
Hey, Junge. Du bist jetzt angekommen in Liga 3.
Ja, ich merke das. Ja, das ist sehr gut. Also, so wie du es gerade gesagt hast, von jedem ein bisschen. Also erstmal ist wichtig, ich glaube, dass man so bleibt, wie man ist. Also nur weil man jetzt erfahren ist und hat schon viel erlebt, heißt es nicht, dass man einen besonderen Wert hat oder so. Du weißt, was ich meine. Also ich bin trotzdem ein Mannschaftsspieler und bin da nicht arrogant oder stelle mich da vor anderen Sachen hin, sondern wir werden genauso behandelt wie die anderen Spieler. Aber klar, ich denke, dass die Spieler auf uns heraus, also hingucken, was der schon erlebt hat, die wissen, wer du bist, die werden sich auch ein, zwei Sachen abgucken und dann gehst du einfach mit der ganzen Erfahrung, was du erlebt hast, voran und ich glaube, am besten führst du, sage ich nicht immer mit Worten oder was du in der Kabine tust, sondern Verantwortung und Führung ist für mich auf dem Platz, also wenn ich meine Leistung auf den Platz bringe und da ans Limit gehe, dann zeige ich damit Verantwortung, Führungsqualitäten. Es bringt nichts, wenn du eine große Klappe in der Kabine hast und da ein, das mach mal du das und das musst du so machen und am Wochenende performst du nicht, dann hat es für mich nichts mit Führung und Verantwortung zu tun. Also Verantwortung geht für mich über Leistung auf dem Platz.
Nicht so wie früher in Mainz, ne?
Ja, ja, ich habe das auch noch erlebt in der Kabine. Vierte Liga zwar, aber klar, wenn dann einer kam, der ein bisschen erfahrener war, dann hat das natürlich schon einen Wert, wie du sagst. Und bist du vielleicht auch ein bisschen oder musst du auch noch ein bisschen dich vielleicht zähmen? Du warst, wenn ich dich in Köln, wenn ich mir erinnere, Pokalspiel in Leverkusen, da bist du ja auch, glaube ich, bei 180 Grad gelaufen. Musst du jetzt als Führungsspieler sogar ein bisschen ruhiger sein, ohne deine Spielweise zu verändern? Oder sagst du, das ist genau mein Spiel, ich muss genauso aggressiv da reingehen, wie wenn ich jetzt in der Bundesliga spielen würde?
Ja, also ich würde genauso aggressiv reingehen wie in der Bundesliga. Also ich werde meinen Spielstil nicht verändern und meine Emotionen auch nicht, weil es gehört zu mir dazu. Ich glaube, dass ich trotzdem ein guter Spieler bin, wo das gut einschätzen kann. Also bis jetzt bin ich noch nie vom Platz geflogen, also spricht ja auch für mich als Verteidiger. Klar, es kann immer mal passieren, es kommt darauf an, welche Situation man hat im Spiel oder wie der Schiedsrichter das auslegt, aber nee, also ich werde meine Spielweise nicht verändern. Also ich werde vorangehen mit Emotionen, mit Führung, mit Leistung auf dem Platz, voll reinschmeißen in alles, so wie du gesagt hast, in Leverkusen das Spiel. Das ist auch wichtig für mein Spiel, dass ich reinkomme und dass ich dann auch performen kann.
In der Recherche auf diese Folge habe ich gesehen, dass...
Ja, warum lacht ihr denn? Ja, also immerhin hat sich einer vorbereitet.
Wird sich vorbereitet, ja. Dass du noch gar kein Drittligaspiel hast. Das ist für dich auch eine neue Liga.
Ja, das stimmt. Also deswegen, da kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Also deswegen habe ich gesagt, ich werde das so annehmen, wie ich das in der ersten und zweiten Liga auch gemacht habe. Wie gesagt, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist das für mich einfach, dann geht's los, dann geht's um die 3 Punkte, dann geht's um ein gutes Spiel für deinen Verein, für deine Mannschaft zu machen und ja, dass wir als Team gut nach Hause fahren können oder vom Heimspiel gut nach Hause fahren können und du hast ein schönes Wochenende hast.
Gibt es denn einen Spieler, jetzt gibt es so viele neue Spieler bei Düsseldorf, die ganze Mannschaft ist neu. Gibt es einen, wo du schon sagst, so auf den könnte man achten, der könnte sicherlich ganz gut durchstarten, ohne jetzt irgendwie hier ein Podest bauen zu wollen für irgendeinen jungen Spieler von euch. Aber die Fans selber haben ja teilweise gar keine Ahnung, wie die neuen Jungs heißen und deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, mal einen ins Schaufenster zu stellen.
Aber weißt du, warum er fragt? Es ist wieder Zeit, seine Kickermannschaft zusammenzustellen, ja, für die dritte Liga. Also hilf ihm nicht zu sehr.
Ja, ich kann dir nicht so viel helfen, weil wir haben viele gute junge Spieler. Wenn ich da jetzt einen rausnehmen würde, dann würde ich ja, das wäre nicht fair. Also da können sich die Fortuna-Fans schon drauf freuen. Also man muss schon sagen, da sind wirklich ein paar gute Jungs dabei. Und wenn die so weitermachen, wie die jetzt in der Vorbereitung gemacht haben, da werden wir viel Spaß an den Jungen haben. Wie gesagt, das habe ich vorhin gemeint, wir brauchen den guten Mix zwischen den erfahrenen und jungen Spielern. Und wir erfahrene Spieler geben den jungen Spieler was und die jungen Spieler geben uns was. Und das kommt dann zum Schluss drauf an. Also da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Da sind wirklich ein paar dabei. Da werdet ihr Spaß dran haben.
Ja, hast du gedacht, jetzt sagt er einen Namen, ne?
Leider nicht. Ja. Man merkt, er hat Erfahrung in Interviews.
Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr hört ja den Akzent, ne? Sensationelle Akzent. Und da kommt mir natürlich sofort der erste FC Kaiserslautern in den Kopf und in den Sinn. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber nachgedacht habt, aber als er beim ersten FC Köln verabschiedet wurde, voller Liebe, ja, das Stadion hat ihn gefeiert, da habe ich gedacht, jetzt geht er nach Hause. Jetzt geht er zum FCK. Jetzt bist du hier im Fortuna-Trikot und ich weiß ganz genau, dass du diese Situation 100% liebst und annimmst. Die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Aber wahrscheinlich hast du auch gehofft, dass es nach Kaiserslautern geht, oder?
Ja, natürlich hat man die Option natürlich auch offen gehalten und natürlich auch nachgefragt oder dafür getan, dass es vielleicht zustande kommt. Aber wie es so manchmal im Fußballbusiness so ist, muss man natürlich auch die Entscheidung vom Kaiserslautern akzeptieren. Die haben gesagt, dass kein Platz für mich ist, dass ich zu alt bin für die Mannschaft oder für die Philosophie, wo sie haben. Und ja, wie gesagt, das tat natürlich im ersten Moment weh, weil jeder weiß, dass ich das gerne nochmal gemacht hätte und das auch mein Traum war. Und ich glaube, das ist auch nichts, ja, wie du es gerade gesagt hast, nichts Schlimmes ist, sondern wenn man dann ablösefrei ist und dann in einem gewissen Alter mit 32 und dann die Chance hat, vielleicht nochmal nach Hause zu gehen zu können, dann überlegt man sich das natürlich. Und das war genauso mein Gedankengang, das auch anzuhören, das war natürlich eine Option. Aber wie gesagt, ja, die Verantwortlichen vom FCK haben da eine andere Meinung und ja, die musste ich akzeptieren und dann habe ich mich natürlich anders umgeguckt und dann war es für mich und für meine Familie wichtig, dass wir einfach, ja, das, was wir uns aufgebaut haben in Köln die letzten 6 Jahre, dass wir das gleich beibehalten können. Wir haben 2 Kids, die gehen jetzt nächstes Jahr in die Schule und im Kindergarten und die fühlen die sich da so wohl und deswegen war es dann natürlich eine gute Option, in der Nähe zu bleiben. Aber wie gesagt, ja, das andere tat natürlich weh.
Und gerade so der FCK, ne? Du weißt es ja am allerbesten, weil du es am längsten verfolgen konntest. Ich will damit nicht sagen, du bist alt. Ne? Hey, weil du schon wieder so, er guckt schon wieder so.
Sind wir wieder beim Alter.
Aber der erste FC Kaiserslautern hat sich doch immer darüber definiert, über die Region, über so Spieler, mit denen sich die Fans identifizieren konnten. Und jetzt ist einer dabei, der so spricht, der den Verein liebt, der das ja auch immer wieder gesagt hat. Und dann sagen die dem, Entschuldigung, wir haben keinen Platz, du bist zu alt. Ist schon ein bisschen hart, oder? Aber da sieht man, wie das Geschäft ist.
Also es sind 2 Sachen. Ich hätte es als Romantiker total schön gefunden. Auf der anderen Seite möchte ich mir jetzt wirklich nicht anmaßen, hier zu sagen, also man muss ja einen Kader so zusammenstellen, wie deine Idee ist. Und wenn jemand sagt, ich habe zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wer in der Innenverteidigung beim FCK jetzt spielt zum Beispiel, wenn der sagt, wir bauen da auf ein paar junge Spieler, dann möchte ich da jetzt niemanden angreifen. Klar ist nur, wenn es in Lauter nicht klappt, dann werden sie sagen, warum habt ihr denn den Dominik genommen, den Heinzi, der ist auf dem Markt gewesen. Ist natürlich auch immer wäre eine sehr romantische Vorstellung gewesen und Willi Orban soll auch nicht nach Saudi-Arabien gehen, der hätte dann auch nochmal zurückkommen können, hätte dann nochmal zusammengespielt dann, ne?
Aber du hattest ja Gespräche, oder, mit denen?
Ja, es gab Gespräche, natürlich. Ich glaube, da wussten die auch schon vor meinem Alter, deswegen war ich da zum Schluss natürlich ein bisschen verwundert. Also ich glaube, wenn du in die Gespräche gehst, dann werden die natürlich wissen, welches Alter der Spieler hat. Deswegen für mich wäre es dann eher ein Argument gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, die Qualität oder wie du es gerade gesagt hast, wir haben eine andere Philosophie oder wir sehen die anderen Spieler stärker, aber ich finde, das auf ein Alter zu begrenzen, ist für mich keine Aussage. Für mich gibt es nur, ist die Qualität gut und ausreichend für die Mannschaft, du kannst die Mannschaft verbessern oder halt nicht. Aber wie gesagt, so ist das Fußballbusiness, das muss man dann akzeptieren. Die Verantwortlichen denken sich da was dabei, wie du gerade gesagt hast. Natürlich tut es im ersten Moment weh, weil es natürlich mein Heimatverein ist. Ich habe da mit 6 Jahren angefangen, habe von der F-Jugend bis zum Profis alles durchlaufen, habe auf dem Betzenberg dann meine ersten Spiele machen dürfen. Das natürlich, das was mit dir macht, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, wo es so einen Weg schon mal durchlaufen hat. Aber wie gesagt, ich bin auch Profi genug, um das jetzt einordnen zu können und wie du es gerade gesagt hast, freue mich auf die neue Aufgabe jetzt hier und freue mich Fußball spielen zu dürfen. Ich habe Spaß an meinem Beruf und das ist das Allerwichtigste.
Und ich kann sagen, WG, bei uns im Podcast wird so bleiben. Es geht immer nur nach Qualität, nicht nach Alter.
Okay. So muss es sein, ja. Und immer nach Qualität.
Dominik, vielleicht kreuzen sich ja dann die Wege mit Lautern irgendwie auch nochmal als Gegner. Im Pokal ist ja die Option oder in der kommenden Saison dann vielleicht, wenn der Aufstieg gelingen sollte. Jetzt im Pokal, das müssen wir natürlich auch erwähnen, Mannheim gegen Kaiserslautern ist natürlich auch ein unfassbar heißes Duell. Ne? Wenn wir vielleicht mal auch über euren ersten Gegner sprechen, über den Waldhof, auch eine komplette Wundertüte, glaube ich. Ne? Die haben ja auch, ich sag mal, wilde Sachen gemacht.
Ey, die haben ja den Trainer, den keiner kennt, der kann auch nur Englisch, aber ich hatte gestern den Waldhof hier, Terence Boyd und sowas und die haben gesagt, kommen super klar, ist eine super Einheit, tolle Idee, aber der hat zum Beispiel gesagt, er hat 4 Kapitäne. Hat 4 Kapitäne bestimmt und dann habe ich 2 von 4 gefragt, ja, wie ist es denn? Ja, weiß ich nicht, haben die uns gar nicht so richtig gesagt. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, der Waldhof sucht sich auch, wie so oft in den letzten Jahren. Aber eine Sache ist klar, Freitagabend ist das Ding ausverkauft, der Gästeblock ist voll und dann kann man schon mal so das erste Ausrufezeichen setzen.
Ja, ja, ich finde vor allem den Fakt interessant, dass ja wirklich gar kein Deutsch mehr gesprochen wird in Mannheim. Das kann Dominik am besten beurteilen wahrscheinlich, wie das ist, wenn eine... Nee,
das ist natürlich auch ein gefährlicher Satz.
Nein, also der Trainer kann halt kein Deutsch und deswegen müssen, oder Englisch ist die Sprache oder die Sprache des Fußballs wird gesprochen, keine Ahnung.
Man hätte das auch auf den Dialekt beziehen können.
Ach so, okay, gut, sorry. Ja. Aber das kann ja eine Mannschaft auch zusammenschweißen. Also ich finde diesen Schritt mutig zu sagen, okay, der Trainer kann kein Deutsch, ist für uns aber kein Faktor, weil wir sprechen sowieso alle Englisch und warum sollen wir das dann nicht hinbekommen?
Wie wichtig ist das denn, die Sprache? Also, dass man sich versteht, also man sollte sich schon verstehen, oder? Aber Englisch, ich weiß nicht, wie es beim FC war, gab es ja auch den einen oder anderen Spieler aus dem Ausland. Gab es dann da auch Anweisungen auf Englisch und so?
Ja, ich habe alles schon erlebt. Ich habe auch mal viele Ansprachen nur auf Englisch erlebt. Ich bin natürlich immer ein Freund, dass du schon Deutsch sprichst. Ich glaube, das hilft schon der Mannschaft. Also ich merke es jetzt gerade bei uns in der Mannschaft, also bei uns ist alles auf Deutsch. Und die Spieler, wo von uns vom Ausland da sind, die lernen auch Deutsch und die versuchen das und die können auch alle schon gut bei uns. Also das ist schon ein Vorteil, finde ich, wenn alle die gleiche Sprache sprechen. Das macht es einfacher auf jeden Fall. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen. Es muss ja jeder Verein auch für sich entscheiden. Jeder hat eine Philosophie. Beim FC war es mal teils und in Düsseldorf war es jetzt nur Deutsch und jetzt in Mannheim nur Englisch. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Hat aber im Endeffekt, glaube ich, auch nicht viel zu heißen, sondern wichtig ist, wie die Mannschaft sich ja steht. Fußball ist eine einfache Sprache auf dem Platz.
Jetzt hat er noch 9 Tage Zeit, um sich Trash-Talk auf Englisch genau. anzueignen.
Ja. Ja, das ist ganz gut, dass der meinen Dialekt da nicht versteht. Meine Emotionen, das kann mir auch weiterhelfen.
Die meisten Spieler können ja schon Deutsche Mannheim. Also, ne, das ist schon,
ja, das wollte ich halt nicht. Ja, genau. Deswegen.
Wir wissen, dein Zeitplan ist eng, du musst, glaube ich, gleich weiter, aber wir wollen natürlich auch nochmal kurz so deine Prognose, wenn du es mal schaffst, aus deiner Düsseldorfer Rolle rauszugucken, wenn du auf die Liga guckst. Wer wird denn der ärgste Konkurrent im Kampf um den Aufstieg?
Ich möchte da gar keine konkreten Mannschaften nennen. Also ich verfolge natürlich, habe ich immer die dritte Liga auch verfolgt. Wenn du gerade auswärts gespielt hast, dann hast du natürlich auch angemacht und man sieht, wie eng das immer war und was für Überraschungsmannschaften da auf einmal mitgespielt haben. Also deswegen hat das passiert in der ersten Liga, das passiert in der zweiten Liga und das passiert in der dritten Liga. Es wird immer eine Überraschungsmannschaft oben dabei sein, so wie unten. Und es werden immer ein paar Favoriten geben. Möchte aber jetzt da keine Mannschaften nennen, sondern ich möchte jetzt erstmals, dass wir da gut ankommen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ich nehme das einfach, wir sind eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. Wir müssen uns kennenlernen, wir müssen Schritt für Schritt gehen. Das gibt einen Marathon dieses Jahr, diese Saison. Das gibt viele gute Spiele, viele Derbys, viele heiße Mannschaften, wo da, glaube ich, oben anklopfen wollen. Und wie gesagt, wir werden gut beraten, erstmal gut in die Saison zu starten.
Jetzt verabschieden wir dich, aber eine wichtige Frage habe ich noch, Wegi, die müsste dir auch wichtig sein. Wie ist das Altbier im Vergleich zum Kölsch?
Das Gute ist, ich trinke keinen Alkohol, deswegen kann ich das nicht beantworten.
Ich kann was dazu sagen, es sind beides obergärige Biere. Sowohl Kölsch als auch Alt, als auch Weizen.
Hier hinter den Kulissen wird abgewunken.
Markus Schwabel, also nach Unterhaching gehst du nicht mehr.
Ja, musst du ihn fragen, der weiß sicher, wie alles schmeckt in Deutschland an Bier.
Also, aber Kölsch ist die Eins, oder ja?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sein, ich trinke lieber Kölsch, aber ich trinke eigentlich lieber sogar Pils. Aber ich finde Alt, das sage ich selbst als jemand, der in Köln wohnt, schmeckt mir nicht so schlecht, wie es manchmal gemacht wird. Ich trinke auch Alt.
Ich bin ja in Düsseldorf geboren. Das Ding ist halt, ich trinke dann gerne auch mal durcheinander irgendwann. Mhm. Aber wenn du Alt trinkst, dann musst du dabei bleiben. Da kannst du nicht switchen, okay. Finde ich, gut. Aus meiner Erfahrung. Aber besser, dass kein Alkohol getrunken wird, natürlich.
Ja, ja. Wir warten mal das Saisonende ab. Wenn es was zu feiern gibt, ich glaube, dann greifst du auch mal zum Alten.
Dann
schauen
wir zum Alten greifen, ja, zu allem dann.
Dominik Heinz, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Wir werden vielleicht im Laufe der Saison ein paar Mal miteinander sprechen. Wir drücken dir und euch die Daumen für eine gute Saison und sind gespannt, was passiert mit Fortuna.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf euch.
Danke. Dankeschön.
Ciao, ciao. Gerne.
Macht's gut. Ciao.
Ne? Ciao.
Herrlich.
Und bevor wir, sorry, hier den nächsten gleich einwechseln, ist ja hier wirklich, ist ja wie ein Bienenschwarm, sagt man, ne? Du hast Markus Schwabel gerade angesprochen, der dort hinten saß, der den Kopf geschüttelt hat, als wir über Kölsch und Alt gesprochen haben.
Nee, er hat den Kopf geschüttelt, weil er gesagt hat, er trinkt nichts.
Und so. Er akzeptiert als Bayer, ist ja für den Kölsch und Alt gar kein Bier.
Aber lass uns doch mal die Diskussion über die Top-Favoriten irgendwie fortführen. Also Düsseldorf gehört ohne Zweifel dazu. Qua Vereinsgröße, was der Kader kann, das wird man sehen. Wir waren gerade bei Waldhof Mannheim, die auch den Anspruch haben, irgendwann sicherlich mal in die zweite Liga aufzusteigen. Aber das ist jetzt natürlich wirklich, wir haben es jetzt gerade schon angerissen, ein Experiment. Ein ausländischer Trainer, Rui Mota, ein Portugiese. Das ist so eine Zeitenwende irgendwie in der dritten Liga. Ne? Das war bisher eigentlich immer so eine Liga, deutsche Trainer, es wird deutsch gesprochen. Und jetzt wird es auf einmal internationaler.
Also es ist schon ein Experiment. Man kann auf jeden Fall dem Waldhof nicht vorstellen, dass sie nicht vorwerfen, dass sie nicht kreativ sind. Also sie haben damals Klavogga genommen, den kannte gar keiner. Das hat gerade als Rettung noch funktioniert. Sie haben auch schon mal Antwerpen geholt, der eine Lautern-Vergangenheit hat. Sie haben den luxemburgischen Nationaltrainer geholt, der für mich eigentlich einen guten Job gemacht hat. Die Platzierungen, die Punkte waren ja so ein bisschen, als sie am Ende gerettet waren, haben sie es ein bisschen austrudeln lassen. Vielleicht auch schon, weil sie wussten, dass er weg ist. Das hätte ich mir eigentlich gut vorstellen können mit ihm, weil ich mag den. Also auch seine Idee, das ist ein ruhiger Trainer, Luke Holz. Hier, das finde ich dann schon ein Risiko, sage ich ganz ehrlich. Ja, weil
vor allem, der hat 14 Stationen als Trainer und Co-Trainer, also in aller Welt.
Ja, ich finde es insofern ein bisschen schwieriger, wenn du sagst, da hat einer 12, 13 Stationen gehabt, aber der hat in den großen Ligen gearbeitet, sagen wir mal in Frankreich, in England, in Spanien und kommt dann in die Bundesliga. Da kannst du sagen, der kennt ja so ein bisschen die Abläufe, aber ob du dann die Besonderheiten der deutschen dritten Liga kennst, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde, es ist eine Menge Kreativität da und die letzte Saison war ja eigentlich für den Waldhof eher ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Vergangenheit hat, glaube ich, gezeigt, dass egal ob Englisch, Deutsch, Bulgarisch oder sonst irgendwas,
Kurpfälzisch,
du musst die Liga kennen. Du musst wissen, was in dieser Liga sowohl als Spieler als auch als Trainer, als Verantwortliche, wenn du da reingehst, blind, natürlich hat jeder erstmal überhaupt auch die Chance verdient, Sporen zu sammeln. Ne? So ist es ja nicht. Und wir sind, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Aber ich denke mir immer, dann in solchen Situationen ist, glaube ich, in so einer Phase, wo du vielleicht so an der Stelle stehst, geht es jetzt nach oben, dass jemand weiß, was auf ihn zukommt. Aber es kann auch alles funktionieren. Lass uns doch noch den Fabi dazu.
Ja, den holen wir dazu. Ja. Fabi, du kannst dich schon mal bereit machen. Wir wollen vorher kurz noch ein paar Spielernamen auch nennen, denn nicht Fabi. Jeder beschäftigt sich ja mit Waldhof Mannheim. Also gegangen ist klar, das wissen viele, Lohkemper ist weg, Ferrati, Sitan, Abifade, um nur ein paar zu nennen. Und bei den Zugängen ein paar Ausrufezeichen sind dabei. Leroy Mickels ist zurück.
Leroy Jacques Mickels.
In der dritten Liga. Den kennen wir noch vom MSV Duisburg und von Türkgücü. Dann gibt es einen Portugiesen, Gonçalo Gregorio, den kennen wenige. Noah Sarenren-Barzé, ne? Fabi kennt den aus Bielefeld. Kammerknecht aus Dresden ist gekommen. Julian Ulbricht, der Top-Torschütze, der Meppen hochgeschossen hat, ist jetzt in Mannheim. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was der kann. Der hat ja die Regionalliga zerschossen, jetzt beim Waldhof. Dann haben sie Redschepi geholt von Havelse. Fand ich auch einen herausragenden Spieler der vergangenen Saison. Also es gibt schon, der Kader ist schon nicht so schlecht.
Also machen wir jetzt, der Podcast geht nur um Waldhof und Düsseldorf.
Nein, aber wir wollen doch auch Informationen liefern.
Aber wenn wir das über jeden machen, dann sind wir noch in vier Stunden.
Das machen wir nicht über jeden, aber weil wir doch beim Waldhof.
Aber ich kann sagen, Terence Boyd hat gestern gesagt, dass er auf der Bank sitzen wird, weil sie eben den Stürmer aus
Julian Ulbricht
aus Meppen geholt haben und er sieht, das ist ein Top-Stürmer, der ihn auf die Bank verdrängen wird. Das hat Terence Boyd gesagt. Und jetzt frage ich mich, was da sagt dazu der ehemalige europäische Spitzenklassen-Stürmer Fabian Klos? Du hättest dich auch dort durchsetzen wollen, oder?
Also mich hat keiner lange auf die Bank verbannt, muss ich sagen. Also es gab einige Leute, die es probiert haben. Auf lange Sicht habe ich mich immer durchgesetzt, aber Terence macht es vielleicht auch ein bisschen schlauer, ist ja auch erfahren, schraubt die Erwartungen ein bisschen runter und vielleicht steht er an Spieltag 3 doch wieder da und schießt den Waldhof zum ersten Sieg.
Nicht so wie Jeredy Haltermann oder wie der hieß, ne? Oder?
Mit dem Namen habe ich mich nicht weiter beschäftigt, muss ich sagen. Also ich bin wirklich nicht sehr empfindlich, was so ein bisschen das ein oder andere, was mit Respekt zu tun hat im Fußball auch angeht, aber also dass da jemand sofort meine Nummer 9 genommen hat, das habe ich mich jetzt nicht gefreut. Aber ich bin auch nicht gegen angegangen.
Aber wir müssen erstmal sagen, erstmal hallo Fabian Klos.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass du da bist, schön, dass du auch hier bei uns im Podcast vorbeiguckst.
Ich freue mich mindestens 3 von euch zu sehen. bei Tobi habe ich so ein bisschen.
Wieso, was ist die da Geschichte passiert? Hat er heute erst 5-mal erzählt. Ja, komm, dann mach's noch gesagt, sechstes Mal.
Ich fasse es kurz zusammen. Tobi wollte sich während der Weltmeisterschaft bei mir melden, weil ich gerne gemeinsam mal ein Fußballspiel mit ihm geguckt hatte. Kam dann irgendwann nichts mehr und dementsprechend.
Aber es ist also ein schwieriger, es waren ja nur die deutschen Spieler, hat er gedacht.
Ja, so, das hat er so schon ein paar Mal hin und her.
Es waren ja nur 104, also von daher.
Im Großen und Ganzen ist, ich will jetzt nicht von einem Bruch sprechen zwischen Tobi und mir, aber so auch für uns fängt die Saison jetzt neu an.
Und das Zweite, was dich irritiert, dass wir in diesem Podcast nur über Waldhof und Düsseldorf sprechen, ne?
Ja, ich habe jetzt eben gerade nur noch mit einem halben Ohr zugehört, ehrlich, weil Dominik Heinz irgendwas von er trinkt keinen Alkohol gesagt hat, dann war ich kurz
da weg. War Schluss für dich.
Ja, da war ich kurz raus. Jetzt versuche ich wieder.
Aber ich tue es. Kann ich es wieder gut machen, Fabi?
Selbstverständlich. Bei mir kriegt jeder eine zweite Chance.
Sehr gut.
Außer Jeremy Altermann.
Dann klingel ich morgen mal. Fabi, wir wollen mit dir über vielleicht den größten Top-Favoriten in dieser Saison sprechen. Das ist Hansa Rostock.
Boah, ich dachte jetzt gerade, du sagst Waldhof.
Denn, also zumindest, wenn man nach den Meinungen der Drittligatrainer geht, die meisten haben gesagt, 17 glaube ich, haben gesagt, Hansa Rostock ist der Top-Favorit auf den Aufstieg. Würdest du dich anschließen?
Ja, ist für mich tatsächlich einer von zwei Favoriten auf den Aufstieg. Also jetzt nicht der absolute Top-Favorit mit so viel Abstand auf Mannschaft 2 und Mannschaft 3, die ich mit oben sehe auf jeden Fall. Aber schon einer der Aufstiegsfavoriten, ja. Soll ich ausführen, warum? Während Strassi noch weiter Fotos für sein Social Media.
Ich kann trotzdem mit zuhören.
Strassi denkt hier nur noch multimedial.
Aber vollkommen zu Recht. Der Mann hat Großes erlebt in diesem Sommer und bringt das jetzt in unsere kleine Drittliga-Welt. Das freut mich. Das
aber führ es gerne aus. Warum Hansa?
Also erstmal haben sie einen Trainer, der weiß, dass das sehr wahrscheinlich seine letzte Chance ist, diese Saison mit diesem Verein aufzusteigen. Danach, also eine weitere Chance wird er nicht kriegen. Brinki ist jemand, der schon versucht, diese Chance dann am Schopfe zu packen, wie man so schön sagt. Dann, glaube ich, haben die letzten beiden Jahre gezeigt, dass er einen unfassbaren Rückhalt in der Fanszene von Hansa Rostock hat, die auch bei so einem großen Verein eine Rolle spielt. Die Mannschaft steht voll hinter ihm. Also ich habe in den letzten zwei Jahren wenig Negatives gehört, wenig bis gar nichts. Habe immer nur gehört, dass was Brinki für ein guter Trainer sein soll aus Reihen der Mannschaft. Die Mannschaft hat immer, wenn es drauf ankam, wenn ihnen wirklich das Wasser bis zum Halse stand, hat sie geliefert. Was natürlich gefehlt hat, ist Konstanz. In keinem von den letzten beiden Jahren haben sie mal konstant gut gespielt. Das müssen sie jetzt machen, um eine Chance zu haben, aufzusteigen. Ich glaube schon, dass sie sich sinnvoll verstärkt haben, dass sie eine Saisonanalyse gemacht haben werden, wo was fehlt, auf welchen Positionen, dass sie jetzt auch ein bisschen Geschwindigkeit auf den Positionen dazu geholt haben. Und dann, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, sie müssen konstant spielen. Das ist das Geheimnis, was keins ist. Also sie haben es gezeigt in den letzten zwei Jahren, dass sie in den guten Phasen eine der besten Mannschaften der Liga sind, aber nur in Phasen gut zu spielen reicht nicht, um aufzusteigen.
Ich gehe voll mit. Also mir fehlt jegliche Fantasie, was Rostock so aufhalten sollte. Also
in Konstanz.
Na, es ist so, also wir können es ja mal kurz zusammenfassen. Die haben sich wirklich wenig verändert. Also der ganze Gros der Mannschaft ist zusammengeblieben. Es gibt eine neue Nummer 1. Das wird Luca Umbehauen wahrscheinlich werden. Aber ansonsten haben sie das Gerüst behalten, alle Topstars behalten. Nadiri ist schon im Winter gegangen. Was ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor ist, sie haben sich vor allem im Trainerteam verstärkt oder verändert. Jetzt hat Daniel Brinkmann endlich seine ganzen Co-Trainer zusammen. Sie haben Yannick Thiel geholt von Saarbrücken, Adam Susac kam, sie haben einen neuen Torwarttrainer.
Mit dem Schnurrbart, ne?
Genau, also das ist ein ganz junges, freshes Trainerteam und ich glaube, das bringt Daniel Brinkmann selber auch nochmal so ein bisschen nach vorne. Dann gibt es so Kleinigkeiten. Ihr wisst es alle, der Spielplan kommt raus. Natürlich macht man sich dann erstmal Gedanken. Und was habe ich erkannt? 5 englische Wochen ist ja schon was Besonderes in dieser dritten Liga. Und alle 5 englischen Wochen hat der FC Hansa ein Heimspiel. Fabi, du kannst es am besten beurteilen. Ich weiß, die Reisestrecken sind weit.
Unter der Woche?
Immer unter der Woche zu Hause in allen 5 Fällen. Ich finde, das ist vom DFB eigentlich ein Geschenk. Ich weiß gar nicht warum, aber es das ist schon...
Kann ich dir sagen?
Dazu habe ich auch eine...
Ja, bitte.
Ich finde es auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit für die weiten Reisen, die Rostock sonst machen muss.
Denn
guck dir mal die Landkarte an. Das ist ja die Folge heißt vielleicht auch West und Flauschig, weil wir einfach, die dritte Liga ist einfach eine Westliga. Und ich finde, das kann man denen schon zugestehen. Also die Reisekilometer sind enorm.
Es ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Also unter der Woche dann zu Hause zu spielen, ist ein klarer Vorteil.
Ja.
Aber die haben ja über 11.000 Reisekilometer und die Nummer 2 in der Liga hat um die 8000. Also auf die ganze Saison hat Hansa schon echt einfach einen Standortnachteil mit dem Fahren. Deshalb finde ich das 5-0, finde ich jetzt schon überraschend bei den englischen Wochen. Aber ich finde es gut, dass es so ist.
Aber reisefreudig sind ja die Fans. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der ein oder andere hat ja vielleicht WM-Blues und so weiter und so fort. Auch zu Hause vielleicht die WM boykottiert, ja, oder war, ist satt von Fußball. Ist ja auch nicht ganz so lange her. Aber dann schaut man sich die Videos an und dann ist man wieder heiß. Ich habe gestern gehört 6,5, aber es waren wohl 8000 Fans, die da nach Watford fahren zum Testspiel. Die wussten gar nicht, was mit denen passiert. Die ganze Stadt war voll, alles positiv.
Und eine Rostock-Flagge auf der Tower Bridge, glaube ich,
genau.
Oder war das KI?
Das war keine Ahnung, aber ich habe das auch gesehen. Also wer da zündet, da wird man angezündet. Das ist der Fußball, den wir lieben. Ne?
Ja,
da, genau das ist es.
Du spürst das ja auch als Spieler. Also das habe ich ja eben gesagt, da steckt eine unfassbare Wucht in diesem Verein. Und klar gab es auch negativere Zeiten. In Abstiegszeiten ist es immer ein bisschen schwieriger dann auch. Aber das haben die Spieler, die jetzt da sind, ja gar nicht mehr miterlebt. Also die werden sich jetzt hochziehen an diesen positiven Eindrücken, die sie jetzt gerade hatten. Und das kann dir auf jeden Fall einen Push geben über die ganze Saison gesehen. Also, aber die wissen natürlich auch jetzt alle, das wird ein langer Weg. Vielleicht haben es die Fans jetzt auch in den letzten 2 Jahren mitbekommen, dass die Mannschaft eben ja so ein bisschen am Schwanken war. Und trotzdem, ey, wir haben ja auch schon Spiele gehabt an verregneten Freitagabenden, als Hansa Rostock wirklich beschissen gespielt hat. Und trotzdem waren die Fans da. Also die haben sich jetzt auch in den letzten 2 Jahren nicht verpisst.
Aber Fabi, das muss man ja sagen, die Fans sind in Rostock ja immer da. Also
das meine ich ja.
Also dieser Verein hat eine Bedeutung, dieser Verein hat eine Wucht und diese Bilder aus England waren sensationell. Allerdings ist natürlich auch klar, ihr habt all die Parameter aufgesprochen, wenn sie nochmal so einen Start hinlegen wie letztes Jahr, dann wird es natürlich in so einem großen Club irgendwann auch unruhig. Also nochmal, was hatten sie, glaube ich, letztes Jahr nach 10 Spielen, 10 oder 11 Punkte. Das wird dann nicht reichen, um all das. Da kannst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, Herr Brinkmann ist ein super Trainer, finde ich übrigens auch, aber das ist dann schon sein dritter Versuch. Dann wirst du sagen, ey, du hast so eine gute Mannschaft da, du hast Verstärkungen und trotzdem hast du eine eingespielte Truppe. Das ist das jetzt, was die Gefahr ist, wenn du so deutlich auch von allen anderen favorisiert wirst, da kannst du dir auch keine Schwächeperioden mit 3 Niederlagen am Stück leisten. Das wird nicht gehen, weil der Druck und alles auf Wiederaufstieg, also jetzt der Wiederaufstieg, wo sie ja mindestens reingehören in die zweite Liga, ausgerichtet ist. Und das ist das Einzige, was ich finde, was Hansa aus der Spur bringen könnte.
Ja, das darf auch nicht passieren. Also sie müssen mit konstant, meine ich nicht erst ab Spieltag 4, sondern ab Spieltag 1.
Und die müssen nicht direkt auf Platz 1 sein.
Sie müssen konstant punkten, um am Ende in Schlagdistanz zu sein, um dann den Aufstieg schaffen zu können. Also sie dürfen sich keinen schlechten Start erlauben. Und das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Es ist, und das weiß Brinki auch, es ist seine letzte Möglichkeit, um mit diesem Verein aufzusteigen. Und ich drücke ihm halt aus persönlichen Gründen die Daumen dafür.
Aber ich kann, Entschuldigung, ich habe da ja einen Vorteil, weil ich gestern mit denen gesprochen habe. Die haben das auch, also mir wurde gesagt, Rostock trainiert enorm intensiv und es ist auch eine andere Art Rangehensweise. Es wurde auch klar gesagt, das, was letzte Saison passiert, das darf nicht mehr passieren. Also ich glaube, sie haben da schon zumindest alles richtig analysiert, ob das am Ende auch umzusetzen ist. Was mich aber dann auch noch beeindruckt hat, und dann schließen wir das Thema Rostock, es gibt ja noch mehr Vereine, Luca Unbehauen, ne, der Torhüter, der hat selber initiativ sich bei Hansa Rostock gemeldet. Das gibt es ja auch nicht allzu oft. Ja. Er hat gehört, so 2 Torhüter gehen und er hat gewusst, das ist eine große Wucht, das ist ein Verein, da will ich unbedingt spielen. Hat sich bei Franz Pfanne, wir haben ja in Dortmund zusammengespielt, die Nummer geholt von Amir Shapourzadeh und hat das dann sozusagen selber auf die Spur gebracht und relativ
schnell.
Aber hast
du das früher nicht gemacht, wenn du wusstest, dass der heißeste Feger aus der Klasse frei ist? Weil die haben sich getrennt.
Ach, und der Thomas Wagner wieder mit sowas. Aber
die kamen ja auch
bei Dominik Heinz gehört, der ja auch initiativ geworden ist. Fabi, ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass auch Spieler sich mal irgendwo bewerben?
Also ich will jetzt nicht deine Quellen anzweifeln, Strassi, aber würdest du deine Hand dafür ins Feuer legen, dass, also ich habe noch nie gehört, dass ein Spieler selber
sich bei einer... Das hat er mir erzählt,
der Luca. Ja, also,
er hat aber nicht mit Amir Shapourzadeh telefoniert, er hat die Nummer besorgt und den Rest hat dann der Berater gemacht.
So, das ist ja schon wieder ein Unterschied. Ja. Ne? Also ja, gut, für mich ist das ein Unterschied. Also das ist ganz normal im Fußballgeschäft, dass ein Spieler sich Informationen bei Ex-Mitspielern einholt, wo vielleicht was frei werden könnte.
Aber dann die Nummer vom Manager holt und alles. Ich lasse mir doch hier nicht die Geschichte von dir kaputt machen. Sag mal, dreh dem das Mikro ab.
Also es tut mir leid.
Das aber ist wieder eine Besonderheit der dritten Liga.
Ich kann dich ja jetzt nicht, also du fragst mich was,
nee,
ich gebe dir jetzt eine Antwort.
Ich habe dich nicht gefragt.
Wenn dir die Antwort nicht passt, dann hast du Pech gehabt. Wir werden noch viele Tage und Abende verbringen in den nächsten 12 Monaten.
Ja. Freue ich mich auch drauf.
Fabi, ich mich auch immer mehr freuen in diesem Podcast.
Falls Strassi zurückruft.
So, ja, ihr könnt euch überlegen, ob ihr von mir die Wahrheit haben. Ich kann euch auch Dinge vorlügen, möchte ich aber nicht machen. Also das hat es schon immer gegeben, dass Nummern besorgt wurden, die dann an den eigenen Berater weitergegeben werden, damit der Berater sich mal bei Verein und Sportchef XY meldet.
Okay, das wusste ich nicht, ich fand es bemerkenswert. So.
Es bleibt ja auch eine bemerkenswerte Geschichte, nur weil etwas schon öfter passiert ist, ist es ja nicht weniger bemerkenswert.
Das stimmt, das wissen wir alle.
Dann schließen wir doch das Kapitel Rostock mal, nicht ohne zu erwähnen, dass Rostock den Spieler hat mit dem geilsten Namen der Liga, Bernie Lennemann. Vom 1. FC Köln dorthin gewechselt, ganz junger Spieler, so hießen Spieler doch früher in den 70ern, oder? Bernie Lennemann. Aber kennst du den?
Nee.
Im Ruhrgebiet vor allem.
Ja. Apropos Ruhrgebiet, wer hat es gerade gesagt? Du, wir kommen mal zum Ruhrgebiet, denn da gibt es natürlich auch zwei Schwergewichte der dritten Liga, Rot-Weiß Essen und der MSV Duisburg. Beide auch sehr nah am Aufstieg in der vergangenen Saison. Essen natürlich maximal nah und dann haben sie es in der Relegation gegen Greuther Fürth nicht geschafft. Und jetzt ist die große Frage, der nächste Anlauf wird genommen und gefühlt, wenn man jetzt mal wieder so auf Trainerumfragen guckt und so, hat Essen da so leicht die Nase vorn. Obwohl sich beim MSV Duisburg gar nicht so viel verändert hat. Also die haben den Kader fast komplett zusammengehalten, waren ja wirklich auch ganz nah dran. Essen hat sich schon ein bisschen verändert. Wie schätzt ihr das ein, die Ausgangslage der beiden Teams? Fabi, fang mal an.
Für mich persönlich hätte Duisburg die Nase vorne. Also für mich persönlich hat in diesem Zweikampf, wenn wir da einen Zweikampf draus machen wollen, hat nicht Essen die Nase vorne, sondern der MSV Duisburg. Weil sie schon, ich finde, sie haben, wie formuliere ich das am besten? Also das war natürlich ein unfassbar bitteres Ende der letzten Saison. Ne? Das war, also man könnte meinen, dass das entzieht dir Kraft, aber für mich hat diese Gemeinschaft, Mannschaft, die Charaktere, die in der Mannschaft spielen, plus Didi Hirsch an der Seitenlinie, hat mir immer so diesen Eindruck erweckt, dass die sich von Rückschlägen provoziert fühlen und noch stärker zurückkommen. Das ist so ein bisschen, was Bulic, was Hirsch immer wieder auch, so ein Lex Tiger-Lobinger hat auch so eine gewisse Trotzigkeit, finde ich. Also für mich hat es immer so gewirkt, dass Rückschläge, die so ein bisschen provozieren und sie dann stärker zurückkommen, dann sind sie im Großen gut zusammengeblieben als Mannschaft in der Gruppe jetzt für die neue Saison, haben sich ein paar Verstärkungen dazugeholt, haben jetzt im zweiten Jahr als Aufsteiger, das darf man ja auch nicht vergessen, dass sie erst wieder ein Jahr in dieser Liga dabei sind, haben ihre Erfahrungen in der Liga gesammelt und werden wissen, was es am Ende vielleicht braucht, um diesen einen Punkt, der gefehlt hat, mehr zu holen, um dann mindestens Dritter zu werden. Und bei Rot-Weiß Essen, wir haben ja die Relegation begleiten dürfen, Strassi und ich, da habe ich direkt nach dem Spiel zu Strassi gesagt, ey, ich weiß nicht, irgendwie bei Essen werden ein paar wichtige Spieler, wichtige Säulen, und da stand es noch nicht fest, werden gehen. Jetzt ist im Mittelfeld ein Müsel nicht mehr da, ein Misuta ist nicht mehr da. Klar sind auch neue Spieler dazugekommen und nichtsdestotrotz, also klar, ich habe eben von einem Rückschlag bei Duisburg gesprochen mit diesem letzten Spieltag, aber der Rückschlag, diese Relegation bei Rot-Weiß Essen, ist noch viel dramatischer gewesen, weil also einfacher war es nie und wird es wahrscheinlich auch nie, zumindest in eine Verlängerung zu kommen, als es Rot-Weiß Essen im Rückspiel in Fürth erlebt hat. Also ich weiß nicht, ich mache mir keine Sorgen um Rot-Weiß Essen, aber ich sehe sie auf gar keinen Fall vor dem MSV Duisburg.
Veggie. Also ich würde einsteigen bei Fabis These, ich bin voll auf seiner Seite, aber wollt ihr erstmal eine Gegenstimme haben?
Ich finde, die beiden kann man schon irgendwie so ein bisschen vergleichen, weil ja die Art des Scheiterns, du hast ja am Ende hast du ja gedacht, okay, wie soll Duisburg das verkraften, was da mit Bulic war? Dann hat Essen aber eigentlich fast nur einen draufgesetzt, spielen ein tolles Relegationshinspiel, auch die Wucht und Strahlkraft des Vereins in ganz Deutschland zu sehen, dann scheidest du aus. in der Relegation. Du hast weniger Zeit, Spieler zu verpflichten. Also was man vielleicht gar nicht gedacht hat, nach dem 38. Spieltag ist jetzt da, dass die Ausgangsposition für Essen sicherlich nicht einfacher als für Duisburg ist. Und wenn ich die beiden Vereine mir anschaue, dann finde ich schon, dass Duisburg lange von dem Wahnsinnsstart im letzten Jahr gelebt hat und nachher ja so ein bisschen auch mal so schwächere Phasen hat. Ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, sie sind 2 Jahre mit Hirsch so durch die Ligen durchgeflogen. Ich glaube, dass sie jetzt noch eine weitere Komponente in ihrem Spiel auch brauchen. Sie waren der Aufsteiger, also sie waren erst in der Regionalliga der Topfavorit, jetzt waren sie der Aufsteiger, jetzt werden sie das Spiel machen müssen, denn Preetz sagt ja auch unverhohlen, wir müssen hoch. Das ist schwierig, wenn ich mir den Kader anschaue. Weniger Veränderungen, hast du recht. Bei RWE ist es ein enormer Umbruch, die du gebracht hast. Mizuta und Müsel waren für mich überragende Spieler im letzten Jahr. Dann hattest du auch Spieler wie ein Schulz, der hat zwar am Ende nicht mehr gespielt, war wahrscheinlich für die Statik in der Kabine gar nicht so unwichtig. Da ist, glaube ich, die Wundertüte ein bisschen größer und die Sehnsucht nach Zweitliga-Fußball ist ja bei beiden Standorten unfassbar groß. Ich glaube, bei RWE nach der Saison und nach der Relegation nochmal ein Stück größer und damit sind wir dann auch wieder bei dem Thema Druck, was wir eben schon bei Hansa hatten.
Ich finde beim MSV Duisburg total beeindruckend, was für Transfers sie getätigt haben. Ich finde, sie haben unfassbar sauber transferiert, also ganz klar nur Drittligaspieler, die letztes Jahr in der dritten Liga gespielt haben mit Besuschkow, Christensen. Dann haben sie Kota verlängert, glaube ich. Ich habe noch einen vergessen.
Ach ja, Enz.
Martin Enz. Genau, Enz in der Innenverteidigung. Also die haben auf jeder Position jetzt wirklich einen Konkurrenzkampf, den du letztes Jahr nicht hattest. Jetzt so beispielhaft linker Verteidiger Çoskun, der war ja eigentlich gesetzt.
Ja, würde ich nicht sagen. Gökhan hat ja dann auch mal...
Aber der duelliert sich jetzt mit einem Drittliga-Aufsteiger, ne? Christensen.
Und du hast natürlich einen anderen Transfer noch vergessen. Safi von RWE zum MSV.
Ja, das ist jetzt qualitativ wahrscheinlich nicht in dem Regal, wobei man ihm schon auch die eine oder andere Aktion zutraut. Das verhärtet natürlich nochmal so diese Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Das ist, glaube ich, ein Sonderpunkt, den man mal besprechen müsste, wie das so zustande kommt. Aber ich finde trotzdem auch bei Fabi dann, dass der MSV sich besser verstärkt hat. Bei RWE ist ein größerer Umbruch. Die sind vor allem jünger geworden. Ich glaube, das hat dieses Spiel gegen Stuttgart 2, dieses 1:6, der Systemabsturz.
Systemabsturz,
wie man so schön sagt. Das hat das mitgebracht. Die wollten dann einfach schneller, jünger, dynamischer werden. Das hat man geschafft. Aber ob das funktioniert, das weiß man jetzt noch nicht.
Es ist alles gesagt und nicht von jedem. MSV Duisburg, finde ich, gab es letzte Saison schon einen krassen Konkurrenzkampf, wenn man sieht gegen Ende Saison, was alles auf der Bank gesessen hat an Scorerpunkten. Und ich finde, der MSV hat alles richtig gemacht. Ich finde auch, warum sollten die jetzt an Qualität verlieren? Warum sollten die jetzt irgendwie den Anschluss verlieren? Aber sollten sie das, dann haben sie eine krasse Konkurrenzsituation. Und ich finde, wenn die Ergebnisse nicht stimmen sollten, dann könnte das zu Unruhe führen. Ich meine, du bist dem Profifußball noch sehr nah. Wir waren alle ganz weit weg. Es ist schön, einen Kader zu haben, einen breiten Kader mit Qualität. Aber die musst du natürlich auch alle irgendwie bespaßen. Und wenn die spielen, nicht erfolgreich sind und die anderen rumoren und so weiter und so fort, dann kann das natürlich auch so eine kleine, dass es implodiert. Das ist nur etwas, was ich so ein bisschen an Gedanken habe.
Das ist ja dann die Aufgabe des Trainers, das Ganze vernünftig zu moderieren. Und ich glaube nicht, dass ein Didi Hirsch da irgendwas aufkommen lassen wird.
Ja, aber also
stell
mal vor, Can Çoskun verliert das Duell gegen Christensen auf der Seite. Der Can Çoskun, letzte Saison sensationelle Werte, sensationell gespielt. Der wird jetzt nicht erstmal sich freuen, da auf die Bank zu setzen. Also ich finde, dass es gut ist, was so einen Konkurrenzkampf angeht, aber der kann auch zum Problem werden, sage ich mal. Nur mal so als These.
Aber dann wäre ja auch die weiterführende These, dass ein zu guter Kader scheiße ist.
Wenn es scheiße läuft.
Du brauchst ja nicht zu viele, du brauchst ja einen guten, du willst ja möglichst viele gute Spieler in deinem Kader haben.
Jerry und dann, Haltermann.
Natürlich. Ich muss jetzt einmal Chronistenpflicht, der Hiltermann. Heißt Hiltermann. Ich habe es bei Strassi durchgelesen.
Ich habe an Martin Haltermann gedacht.
Natürlich kann es da immer wieder zu Unstimmigkeiten kommen, aber dann obliegt es dem Trainer dazwischen zu hauen und den Führungsspielern dazwischen zu hauen und das nicht aufkommen zu lassen. Das ist jetzt leichter gesagt, als es dann am Ende ist. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Aber
wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass es brennt. Nur ich werde das mal beobachten. beobachten, sagen wir es mal so. Und Rot-Weiß Essen, muss ich sagen, das, was Bucky gesagt hat mit dem Verjüngen, das finde ich, glaube ich, auch richtig gut. Jasula gestern im Hoffenheim-Trikot zu sehen, da musste ich auch erstmal kurz zwei, dreimal hingucken. Der hat ja dann auch verletzt gefehlt in den Relegationsspielen, in der entscheidenden Phase, hat aber auch oft für Stabilisation gesorgt. Aber ich finde zum Beispiel Janne Sitan, der die Position ja aller Voraussicht nach dann einnimmt, den wir vom Waldhof kennen, hochspannend. Hochinteressant. Toni Menzel, hochspannend. Der war ja mal wirklich eine ganz heiße Aktie. Kann er, glaube ich, auch wieder werden. Dann mal gucken, wer von den 49 Stürmern diesmal einschlägt. Ja, das ist ja auch gut, dass man da immer irgendwie durchwechseln kann. Aber das.
Telalovic finde ich aber einen
guten, finde ich sehr gut.
Einen guten Transfer.
Genau, der kann dadurch den Durchbruch schaffen. Aber das Gerüst so mit Kapitän jetzt Golz, mit einem Hüning, der, glaube ich, den nächsten Schritt machen wird. Und mit der Gewissheit, wo haben wir vielleicht was liegen lassen? Und Uwe Koschinat ist ja dann einer, der dann arbeitet, der dann versucht, das reinzupressen, plus die Kulisse und sowas. Also ich rechne mit beiden im Aufstiegskampf.
Also ja. ich habe ja auch nicht gesagt, dass. Ich habe ja nur gesagt, für mich persönlich ist Duisburg ein Stück weit vor Essen.
Dann wird also Essen vielleicht Vierter. Ich glaube, man kann einen Strich drunter machen. Ich glaube, dass beide an den Erfolgen des letzten Jahres gemessen werden. Ich finde die Duisburger Mannschaft auch ausgeglichener als im letzten Jahr. Und ich habe ja letztes Jahr vor der Saison gesagt, eigentlich ist Essen für mich der Top-Favorit. Sie spielen auf jeden Fall oben wieder mit, aber ich finde nicht, dass der Kader stärker geworden ist als im letzten Jahr.
Wer ist denn dein Top-Favorit jetzt diese Saison?
Hansa Rostock, habe ich eben auch gesagt.
Nicht Waldhof?
Vielleicht kommt ja noch einer gleich, den wir besprechen. Also vielleicht ist es jetzt wirklich alles gesagt, aber bei Essen muss ich natürlich wirklich so eine neue Hierarchie erstmal finden. Das braucht vielleicht Zeit. Ihr habt das Alter angesprochen, Ruben Reisig ist mit 30 der Älteste. So hatten wir jetzt in der Vergangenheit auch andere Zahlen. Ein Schulz und ein Kraulich, beide noch vereinslos. Mal gucken, wo es die noch hinträgt. Und dann bin ich gespannt, wie Uwe Koschinat da seine neue Achse zusammenbaut. Aber
übrigens vereinslos, ne? Rabic zum Beispiel auch noch vereinslos. Also auch vor allen Dingen so für Ü30-Spieler, die wir kennen, die auch als Leistungsträger so die letzten Jahre der dritten Liga geprägt haben. Also ich glaube, die Geschichte ist richtig hart geworden für die.
Wir sind ja aber auch noch, also so spät sind wir noch nicht im Transfer.
Also Rabic würde ich mir sofort holen, egal wo ich wäre.
Ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun.
Und vielleicht ein Schlusssatz noch zur Rivalität zwischen RWE und MSV, die beiden Derbys am 17. und 36. Spieltag, also sehr spät. Das kann ja dann entscheidenden Charakter haben. Also möglicherweise erleben wir dann da wirklich wieder heiße Derbys.
Sind Pfosten ausgegraben. Ich würde sagen, wie viele Pfosten damit gebracht werden im Stadion.
So, Fabi Klos hat einen Motor schon laufen, parkt in der zweiten Reihe
quasi
und muss los.
Quasi immer. Permanent. Ich würde gerne noch viel länger bei euch bleiben, aber...
Der Pool ruft.
Nee, der ruft nicht mehr, aber wir sehen uns ja bald auch schon. Also alle bis auf...
Wollen wir mal zusammen ein Fußballspiel gucken? Wollen wir mal zusammen ein Drittligaspiel gucken, Fabi?
Ja, du kannst ja gerne nach Mannheim kommen, da sind die weiteren vier Personen, die hier am Tisch sitzen.
Ja, oder du kommst später nach Köln oder nach Düsseldorf zum Tipico-Topspiel.
Ja.
Da sehen wir uns vielleicht ja auch.
Das könnt ihr privat klären.
Oder beim Rasenmähen.
Über den Gartenzaun. Wir telefonieren einfach mal. Genau, ich lade dich mal ein, dass du über meinen Zaun in meinen Pool gucken kannst.
Und dann, der Tobi hat ja keinen Pool.
Eine große Hecke. Nee, ich war ja auch kein Fußballprofi.
Aber 10 Jahre die Nummer 1 bei 1 live. Mehr dazu später.
Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht für den Pool.
Hey, danke euch.
Dankeschön. Fabi, danke. Gute Fahrt.
Danke.
Tschüss. Danke. Ciao, Fabi.
So, Fabian Klos ist natürlich nicht der einzige Experte, den wir bei uns in der großen Magenta-Sport-Drittligamannschaft haben. Markus Schwabel turnt hier eben auch schon hinter den Kulissen rum, hat sich jetzt aber wieder irgendwohin verdünnisiert. Wir freuen uns natürlich auch, er sitzt da hinten. Nee, er kann ruhig noch seinen Feierabend genießen. Wir haben Steven Ruprecht mit an Bord und wir wollen natürlich auch von den beiden wissen, wie blicken die denn auf die anstehende Saison? Wer sind denn für sie die Top-Favoriten oder mögliche Überraschungen?
Hansa Rostock. Weil sie schon in den letzten Jahren oben angegriffen haben und meiner Meinung nach kommt es darauf an, wie die Kogge aus den Startlöchern kommt. Weil ich glaube, starten sie so schlecht wie in den letzten beiden Jahren, ist Daniel Brinkmann nicht lange da. Ansonsten, glaube ich, schippert die Kogge Richtung Liga 2.
Weil die sich selber als Aufstiegsfavorit und Platz 1 auserkoren haben. Und ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man auch so selbstbewusst rangeht. Macht zwar Druck, aber kann auch was auslösen. Ich sehe ganz gute Chancen bei Ingolstadt dieses Jahr, haben sich sehr gut verstärkt mit zum Beispiel Kanuric oder auch Lokoc, haben auch Harald Gärtner zurückgeholt mit einem sehr kompetenten und starken Mann jetzt wieder zurück an der alten Wirkungsstätte. Ich glaube, das macht auch was aus und das ist für mich so eine Überraschungsmannschaft dieses Jahr.
Für mich zwei Mannschaften, einmal der FC Ingolstadt, der sehr kluge Transfers getätigt hat mit Lars Lokoc und Vinko Sharpina und Ich glaube persönlich, dass der TSV Havelse nichts mit dem Abschiedskampf zu tun haben wird.
Ja, das also die Meinung von unseren beiden Experten Markus Schwabel, Steven Ruprecht. Auf die beiden freuen wir uns in der kommenden Saison auch. Wir haben jetzt schon über viele neue Spieler in der dritten Liga gesprochen. Viele neue Gesichter. Eins hatten wir hier am Tisch sitzen. Und jetzt wollen wir mit euch beiden mal ein quasi Neuzugänge-Ranking machen.
Ja, also was man bei Instagram
also Ranking macht. Ist aber nicht so, dass 1 ist der Beste und 5 oder wie.
Doch,
so
doch schon.
Also man also muss also nicht haben so ein bisschen,
Kartoffeln ja. auf die 1.
Aber dann, können wir aber Folgendes machen, weil ich mir wird ja immer so unterstellt, ich komme da so irgendwo rein, weiß gar nicht, in welchem Podcast ich sitze und fange mich erst so nach 10 Minuten. Das ist jetzt nicht der Fall, denn ich habe meinem Sohn eben eine Liste mit Namen zugeschickt, ja. die ich interessant finden würde. Hier ist sie, schau mal bitte drauf, damit du jetzt nachher nicht wieder behauptest, ich hätte mir hier gerade was rausgeholt.
Okay.
Ich habe 7 oder 8 Namen mir aufgeschrieben und würde die jetzt einfach mal Strassi zurufen und dann kann das ranken. Was haltet ihr davon?
Ja, Moment mal, aber
dann
nimmst du ja uns jetzt das Spiel weg.
Wie?
Also so. das wollten wir mit euch beiden machen.
Ja, aber das können wir ja zusammen machen.
Genau, ihr beide zusammen. Wenn du einen Spieler nicht kennst, vielleicht kennt ihr Strassi.
Okay, gut.
Also wir haben natürlich viele offensichtliche Namen, lassen wir jetzt mal raus. Dominik Heinz, Schleusener, Telalovic, Kammerknecht. Das sind halt,
Ich kann mal wenigstens sagen, wen ich geschrieben habe. Heinz, Schleusener, Förster, Herrscher, Kinsombi, Kühlwetter, Schapinat.
Okay. Vielleicht sind ja ein paar dabei.
Gut, dann haben wir eine Schnittmenge. Also wir nehmen jetzt mal, ihr kriegt jetzt 5 Spieler und ihr müsst die dann ranken.
Und eins ist der Beste.
Aber Moment mal, das heißt, wir hätten gar keine vorbereiten müssen.
Ja. Nein.
Ja,
die das habe ich aber falsch verstanden.
Die Namen kommen jetzt
vor. Da habe ich stundenlang mit Thomas Wagner.
Herr, ist das so kompliziert?
Ja, okay.
Wir fangen an mit Vinko Schapina, der von Dynamo Dresden zum FC Ingolstadt wechselt.
Also direkt auf die 1 kann man natürlich nicht setzen.
Würde ich auch nicht, weil er hat ein schweres Jahr in Dresden gehabt. Mhm. Ich glaube, das ist so ein klassischer Spieler, der in der zweiten Liga wegen fehlender Dynamik nicht so funktioniert. Für das Spiel, was Ingolstadt spielt, aber ein guter Drittligaspieler sein könnte, würde ich bei 5 jetzt einfach mal gefühlt auf die 3 setzen.
Ja, 3 hätte ich auch genommen.
Ja?
Weil ich glaube, dass die Ingolstädter auch geguckt haben, was fehlt uns. Da sind wir bei Führungsstärke und Mentalität, plus natürlich sein Spielstil, der, glaube ich, super reinpasst in die dritte Liga. 3 ist
wir dürfen aber eins sagen, Jannik Bakic hat in ihm ja immer einen Bundesligaspieler gesehen. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben.
Hat sogar ein Trikot von Vinko Schapina bekommen, seinerzeit.
Wenn es nach der Nettigkeit und nach der Menschlichkeit
dann
geht,
auf die
dann
1.
auf die 1. Das ist klar.
Definitiv.
Ja. Aber es zählt da Leistung, ne?
Genau, das ist ein hartes Business.
Nächster Name, Noah Sarenrenbase von Arminia Bielefeld zu Waldhof Mannheim.
Da fehlte mir immer so der letzte Schritt, die Kaltschnäuzigkeit vom Tor, der Tempo 1-1. Ich glaube, dass das auch, was so die Tiefenläufe angeht, wichtig sein wird für ihn. Ich sehe ihn auf der 4.
Ich finde, das ist so ein typischer Spieler, wenn du vor der Saison als Fan deiner Mannschaft siehst, der ist bei dir im Kader, da denkst du, boah, der hat ja so viele Anlagen, wenn der hier mal explodiert, ist das ein absoluter Gamechanger. Und am Ende der Saison sagst du, ah, wir haben schon gesehen, dass der was kann, dann war er mal verletzt, dann ist er in ein paar Spielen abgetaucht und irgendwann in 2 Jahren spätestens, selbst wenn es da nicht klappen würde, würde den wieder einer verpflichten, weil der hat so viel, in den kannst du dich ja als Fan verlieben, aber so richtig Konstanz bringt das nicht und deshalb bin ich auch bei der 4.
Er wird ja leider oft runtergerechnet auf diese Szene im DFB-Pokalfinale, wo er diese Riesenchance vergibt. Also
weiß ich gar nicht, ob er da oft.
Nein, aber so im Nachgang, ich meine, niemand macht ihm da einen Vorwurf, aber sowas.
Ja, haben wir aber trotzdem gesagt, wir waren ja alle da, wenn das, da läuft das Spiel anders und den muss er wahrscheinlich machen, muss man sagen.
Er hat natürlich das Problem, dass er unfassbar verletzungsanfällig ist.
Richtig.
Wenn er 35 Spiele macht, glaube ich schon, dass das ein super Transfer ist, aber die Gefahr ist halt da, dass er es nicht macht.
Dann haben wir, also auf die 4. Mhm. Dann der nächste Name ist, den habt ihr auch schon genannt, Christian Kühlwetter von Regensburg zum 1. FC Saarbrücken.
Kühli und Pick, 4. Verein, wo sie zusammenspielen. Kühlwetter, glaube ich, immer noch ein Goalgetter. Ich glaube, das ist auch so eine Saarbrücker Mannschaft. Über den FCS werden wir, glaube ich, auch noch das ein oder andere Mal sprechen. Gerade die beiden werden sich gut verstehen. Könnte ein Impact sein. Setze ich dann auf, also, wo setzen wir ihn hin?
Schwierig, wenn wir jetzt die 2 oder die 5 haben.
Ich möchte ihm noch was sagen. Wahnsinn.
Also in Regensburg war der ja so ein unangenehmer Spieler, selbst zu Zweitliga-Zeiten. Ne? In Lautern habe ich ihm fast sogar noch mehr zugetraut. Unheimlich wuchtiger, kantiger Typ, der auch wichtig für eine Mannschaft ist. Wenn wir aber ehrlich sind, so die letzten 1-2 Jahre waren jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Der ist sicherlich sehr wichtig, auch für eine Kabine und so.
Der hat auch was vor, der hat die 10 genommen.
Aber den jetzt auf 2 zu setzen, ja, vor Schapina und Sarenrenbase.
Also ich finde interessant an diesem Transfer, wie er zustande kommt, weil du hast einen
absoluten...
Hat er sich die Telefonnummer besorgt?
Du hast einen absoluten Unterschiedsspieler in Saarbrücken mit Pick, der sich ganz, ganz stark für den gemacht hat. Der ist zu den Verantwortlichen gegangen, hat gesagt, ey, der Vertrag läuft aus, den müssen wir uns holen. Du hast es richtig gesagt, die spielen zum vierten Mal zusammen. Die sind ja damals aus Lautern. Das Tafelsilber wurde verkauft. Die sind gemeinsam zum FC Heidenheim gegangen in die Bundesliga, haben sogar gemeinsam am gleichen Tag unterschrieben. Also sowas gibt es ja auch selten.
Am selben sogar.
Genau, die hatten das gleiche Foto. Also,
und die haben jetzt einen Monat schon wieder zusammengelebt. Das auch noch. Die verstehen sich blind.
Okay, das, dann würde ich näher auf die zwei dann setzen, weil ich glaube, das kann für die ganze Saarbrücker Mannschaft eine enorme Bedeutung haben. Weil Pick haben wir ja auch gesagt, überragender Spieler, aber der sah ja in der Endphase der Saison aus, wirklich wie das Leiden, die leidende Gestalt.
Ich denke an den Fehlpass.
Genau, ja. Und wenn er jetzt jemanden hat, an dem er das abladen kann, mit dem er drüber reden kann, also für den Impact der ganzen Mannschaft, würde ich ihn dann fast sogar auf die zwei setzen.
Alles klar.
Christian, Kühlwetter könnten wir bei den Temperaturen jetzt hier gebrauchen am Tisch. Ja. Wir machen mal mit dem nächsten. Ach ne, Yannick, gib mir den Hinweis, dass wir an dieser Stelle vielleicht einfach mal kurz hören, was denn der angesprochene Herr Pick dazu sagt, dass er jetzt mit Kühlwetter wieder in einer Mannschaft spielt.
Wie kann man sagen? Wir sind eigentlich ein männliches Ehepaar, würde ich mal sagen. Ne? Wir beide passen einfach super zusammen. Er ist so der ruhigere von uns beiden, mein Gegenpol, und wir ergänzen uns einfach super. Wir wissen, die Fähigkeiten vom anderen einzusetzen, aber auch privat sind wir auf einer Wellenlänge. Unsere Frauen verstehen sich super. Ja, wir sind durch die Jahre eigentlich zu guten Freunden geworden. Nächstes Jahr kommt er auch zu meiner Hochzeit natürlich, ist ja klar. Deswegen, also Kühli und ich, wir haben uns einfach gefunden im Fußball. Jetzt im Sommer habe ich ihn dann transferiert zu uns, so kann man es eigentlich sagen, oder ja, war mit dabei, beteiligt, sagen wir es mal so, weil sein Vertrag ja ausgelaufen ist und ich dann gesagt habe, den müssen wir eigentlich holen, passt perfekt zu uns, zu unserem Spielstil, und dass es dann funktioniert hat, ist natürlich schön, kann man nicht anders sagen.
Ja, er hätte wahrscheinlich Kühlwetter dann auf die 1 gesetzt. Für euch dann auf die 2, der nächste Name. Jetzt im Ranking, im Transfer-Ranking, im Neuzugänge-Ranking, für euch ist Philipp Hercher von Magdeburg nach Wiesbaden.
Das Verrückte ist, wir reden jetzt von 1 oder 5. Ne? Also größer.
Das ist ja auch eigentlich, ich finde dieses Spiel, ich weiß es ja, ich finde das geisteskrankeste Spiel, was es gibt, weil es für mich überhaupt gar keinen Sinn macht und man weiß ja nicht, was danach noch kommt.
Wir machen halt das, was die jungen Leute machen.
Ja, ist ja klar. Ja. Ich habe das ja schon oft gesehen, wenn dann die Idole vom HSV von 1 bis 10, du musst nachher im Laden Petritsch auf die 10 oder so, geistesgestört. Das Spiel ist scheiße, aber wir machen es natürlich, definitiv. Da sage ich ganz ehrlich, oder sprichst du erstmal?
Ja, du hast ihn ja auch auf die Liste gesetzt, weil wir ja auch wissen, was der kann.
Ja.
Ne, die Frage ist, kann der das jetzt abrufen? Wie war so die Vergangenheit?
Ich finde, ich habe den zum Beispiel in Lautern unheimlich gerne immer gesehen. Also so einen guten Mannschaftsspieler, der so fleißig ist, der aber trotzdem auch immer noch was Besonderes hat, den hätte ich mir als Kaderbauer immer in meinen Kader reingewünscht. Klar, der ist jetzt dann auch nicht mehr... Der Allerjüngste bei den Magdeburg zuletzt gespielt, ne? Ist ja auch ein Spieler, Magdeburg emotionales Publikum, Lautern emotionales Publikum. Jetzt weiß man nicht, wie das dann bei Heimspielen...
Der Mockenhauptersatz
bei Wiesbaden, klar. Ne? Aber ist Wiesbaden so eine emotionale Station, wo ein Spieler wie Hercher so aufkommt?
Vielleicht tut ihm das auch mal gut, dass drumherum Ruhe ist und dass es halt, die werden natürlich brutal Fußball spielen wollen, ne? Aber die 1 tue ich mich schwer, aber die 5 auch.
Ich setze ihn auf die 1. War ja auch in meiner Liste drin.
Ihr müsst euch einigen.
Papa sagt 1, dann sage ich, wer bin ich? Dann kriege ich Hausarrest. Und wenn jetzt die 5 kommt,
dann bleibt nur noch Erik Fufak.
Nein. Der ist bei mir auf der 0, dann Erik Fufak. Geil.
Nein, der letzte Name, der kommt dann eben auf die 5, ist Frederik Christensen von Osnabrück. Also da hat er letzte Saison gespielt, wichtiger Bestandteil. Und jetzt MSV Duisburg.
Finde ich total spannend. Haben wir, glaube ich, wenn wir zurückrechnen, irgendwann mal in der VfL Osnabrück-Prognose haben wir den auch genannt. Super Außenverteidiger, super dynamischer Spieler, Tempo, kann verteidigen, kann aber Offensive beleben. Ich glaube aber, wir haben alles richtig gemacht.
Ja, ich würde den jetzt, wenn ich jetzt 5 hätte, wäre der wahrscheinlich noch nicht mal der gewesen, wo ich direkt gesagt hätte, auf die 5. Weil ich finde ihn als Spieler sehr, sehr spannend und ich glaube, dass der eine gute Zukunft vor sich hat. Aber du musst ja dann auch immer gucken, wie wichtig ist dieser Spieler im Gefüge und für die neue Saison. Also kann ich mit unserem Ranking, kann ich einigermaßen leben.
Ja, und waren ja jetzt wirklich 5 random ausgewählte Namen. Die ganz großen haben wir, wie gesagt, außen vor gelassen. Wenn ihr euch jetzt auf einen einzigen Namen festlegen müsstet, wer ist der Königstransfer in der dritten Liga jetzt vor Start der Saison? Saß er eben hier am Tisch oder?
Also er kommt für mich aus Düsseldorf und besteht aus, für mich aus dem Namen
Lou Vega.
Philipp Schleusener. Also die Kombination Förster-Schleusener finde ich persönlich für Düsseldorf Granate. Muss ich ehrlich sagen.
Okay, da bin ich.
Ich bin ganz großer Förster-Fan. Ich verfolge den schon über all die Ligen. Und er hat es ja auch in der Bundesliga nicht geschafft, sich da mal festzuspielen oder sowas. Aber der ist so ein geiler Zocker. Der macht Sachen, wo manchmal die Mitspieler gar nicht drauf kommen. Und das könnte jemand sein, wenn der verletzungsfrei bleibt. Der auch, das ist auch so ein giftiger Typ, finde ich gut. Und Schleusener, also ganz ehrlich, was Schleusener beim KFC noch gebombt hat. Und so einen brauchst du halt.
Ich versuche. Und Entschuldigung, ich muss das unterstreichen mit dem magischen Dreieck. Marcel Benger.
Ja, ja, okay, gut.
Der die beiden ja abschirmen wird.
Genau.
Ja,
und dann Hendricks auch noch. Also
genau. Münsteraner Connection.
Ja. Okay, dann ist es ein magisches Quadrat.
Genau.
Ja?
Die Quadratur des Kreises.
Genau. Wenn Benger fit ist, und das wünscht man ihm ja wirklich von Jahr zu Jahr, dann ist das einer der Top 5 Spieler in dieser Liga. Das ist einfach so. Der hat die Qualität, könnte Bundesliga spielen. Alex Ende kennt auch die Qualität, er weiß sie auch einzuschätzen. Jetzt mit Fortuna Düsseldorf da abzuschirmen, ihn da hinter den genannten von Veggie. Also wenn das alles aufgeht, was sie sich da auf dem Reißbrett, dann aber gute Nacht.
So, und jetzt kannst du irgendwas. Also ja, jetzt sind wir bei dem Thema, jetzt haben wir die ganz, ganz großen Namen. Bei Förster, das will ich, möchte ich gar nicht beurteilen, dazu habe ich ihn viel zu selten gesehen, hat noch, glaube ich, gar nicht dritte Liga gespielt, deswegen kenne ich ihn nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Bei Schleusener, das ist lange, lange her, dass der in der dritten Liga wirklich abgeliefert hat, aber der kennt die Situation damals mit Karlsruhe, da war es ein ähnlicher Druck, die mussten liefern, sie haben geliefert, sind, glaube ich, damals nicht aufgestiegen, aber dann hat es in der Relegation halt nicht gereicht. Bin ich bei dir, aber es gibt genügend Beispiele aus der Vergangenheit. Ich sage nur Ruven Hennings bei Sandhausen, Niederlechner und Volland bei 60 München. Das ging alles nicht gut. Deswegen habe ich in diesem immer mehr überlegt, ich vertraue nicht mehr auf Namen.
Er hat letztes Jahr 10 Tore für den KSC in Liga 2 geschossen. Das ist was anderes, weil Volland kam aus einer langen Verletzung, Niederlechner kam von oben, war aber auch. Also es geht ja schon darum, der ist im Moment immer noch in Topform. Gegen Dortmund hat er direkt ein Tor gemacht. Das würde ich schon ein bisschen, ich verstehe deine Bedenken, aber ich würde es ein bisschen anders einschätzen.
Also ich bin da ein bisschen defensiver, was Düsseldorf angeht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Aber
was ist denn dein Top-Transfer?
Ich tue mich schwer. Also ich gucke ja sehr auf die jungen Spieler, um auch einfach mal neue Namen dann auch mal zu sehen. Und ich bin sehr begeistert, beziehungsweise ich freue mich sehr auf diesen Spieler Yannick Michaelis von Hansa Rostock, der bei Gladbach gespielt hat. Ich habe gelesen, Gladbach hat ihn verkauft, beziehungsweise hat sich reinschreiben lassen, dass sie ihn zurückkaufen können. Das heißt ja, okay, sie haben da noch ein Auge drauf. Das heißt, Rostock gehört der Spieler eigentlich nicht. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe mich ja ein bisschen informiert von Leuten, die bei Borussia Mönchengladbach spielen,
Michel Lieder,
was dieser Mensch kann. Und der bringt alles mit, der bringt Tempo mit, der bringt Variabilität mit. Der erste Kontakt soll ein Genuss sein. Jetzt ist es nur so, dass er noch ein bisschen härter werden muss. Und ich glaube, dass das die dritte Liga kann. Sie muss ihn stehlen. Und dann ist das ein Spieler, wo ich glaube, dass... Ja, dass er einfach den Unterschied ausmachen kann bei Hansa Rostock.
Weißt du, wir kommen hier rein, ne, irgendwie so Schleusen dazugeworfen oder sowas, machen einen Zug, Viertelstunde vorbereitet und dann kommt der hier mit Michaelis, gut.
Und hat 14 Stunden mit Michel Lieder telefoniert.
Gut.
Das
gut.
ist richtig gut. Ja.
Guter Name.
Ja.
Ganz viele Transferbewegungen gab es beim 1. FC Saarbrücken. Wir haben gerade eben jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen, über das Duo Pick und Kühlwetter. Und was machen wir mit dem Rest vom FCS? Auch da gibt es natürlich erstmal die große Erleichterung, dass das in der vergangenen Saison gut gegangen ist. Und aber trotzdem ja auch so die Perspektive, zweite Liga irgendwann wäre schon auch mal nicht so schlecht. So, jetzt hat man den Kader schon ordentlich umgebaut, ein paar sind geblieben. Also es gibt noch einen Brünker, einen Vasiliadis, Sontheimer geht vielleicht noch, Baumann ist noch da, aber auch da gibt es wohl möglicherweise noch einen Wechsel. Und da sprechen wir über einige Zugänge. Also nicht nur Kühlwetter, sondern es ist auch Simon Food.
Simon Food
von den Münchner Löwen. Hm. Das haben wir übrigens noch gar nicht gesagt. Na, die Löwen sind nicht mehr dabei. Das ist ja entsetzlich. Was ist denn das eigentlich schon wieder für ein Drama gewesen? Das ist
ja Drittliga-Podcast. Wir reden ja nicht über
Schlimm. Wahnsinn. Dann grausam. Die Geschichte mit dem Logo. Also das schreit
das, Logo, das Logo sieht geil aus. Sieht
gut aus.
Aber natürlich vermisst man den Löwen.
Die Löwen haben den Löwen nicht.
Also, wen haben wir noch? Kvetinovic aus Kiel gekommen nach Saarbrücken. Neuer Torwart ist Matteo Benietti, der U21-Torwart von Österreich. Also schon auch ein leichter Umbruch beim FCS. Macht sie das dazu fähig, um den Aufstieg mitzuspielen? Oder
ich finde eher nicht? Viele sagen ja so Geheimfavorit oder sowas, aber ich finde brutal jung. Was schon auffällt, ist, dass sie von diesem breiten Gerüst, was sie mal hatten, was durch den DFB-Pokal marschiert ist und so, dass sie da sehr viel verloren haben. Aber die Perlen haben sie ja alle irgendwie behalten. Ne? So Brünker, Pick, auch Rizzuto ist noch da, der CR7 von Saarbrücken. Also die sind alle noch da. Und dann haben sie sich eben mit jungen Spielern verstärkt. Das muss man sehen, wie sich das findet. Sie haben halt einen sehr jungen Trainer und jetzt wollen sie ja endlich anfangen, Fußball zu spielen. Das hat der Pick auch gesagt. Endlich haben sie einen Trainer, der Fußball spielen lassen möchte. Sie haben jetzt eine Mannschaft, die das möchte. Aber ich würde sie nicht direkt da in diesen Favoritenstatus reinheben, weil dieser ganze Verein auf jeder Position ja umgedreht wird. Trotzdem ist eine riesen Euphorie da, so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass Saarbrücken einfach eine angenehm positive Saison spielt mit ein paar Spitzen, vielleicht mit einem Derby-Sieg gegen Mannheim, irgendwie Highlight-Spiele, aber ohne in dieses
gefährliche... Ohne, dass wir jetzt Saarbrücken gegen Mannheim unterstützen, sonst kriegen wir ja dafür, du willst damit sagen, sinnbildlich dafür,
genau,
dass die Seele etwas bekommt.
Genau.
Ne? Aber man muss sagen,
Notar.
Saarbrücken kann nicht Mittelmaß spielen. Entweder spielen die wieder eine Katastrophensaison oder die träumen wieder. Das ist einfach so eine... Das ist die Diva von der Saar.
Man muss aber sagen, dass genau vielleicht diese Situation, wo wir jetzt hier auch drüber sprechen, kann natürlich hilfreich sein für den FCS, dass da mal ein bisschen Druck rauskommt. Insgesamt finde ich auch diese Homogenität zwischen diesen Hungrigen, die dazugekommen sind.
Hunger.
Und Hunger. Und vielleicht riechen jetzt die da noch geblieben sind, riechen jetzt wieder so ein bisschen das Essen und kriegen auch, da knurrt auch wieder der Magen. Ja? Und dieser Verbund, alle an einen Tisch und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wenn das dann guter Fußball ist, dann kann das wieder funktionieren im Saarland.
Ein Name muss genannt werden, auch Attraktivität der dritten Liga, Alexander Staff, Laie von Eintracht Frankfurt. Das ist der Spieler, der die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen hat vor Lennart Karl, also schon einer, wo man sich gedacht hat, so okay, jetzt dritte Liga, der FCS bekommt ihn, ausgeliehen zumindest, also so auf den bin ich auch sehr gespannt. Und jetzt?
Und Hauptsache nicht mehr unten drin mitspielen, ne? Das ist glaube ich so das Allerwichtigste für den FCS, aber darüber müssen wir natürlich auch sprechen, denn es geht natürlich auch wieder gegen den Abstieg. Es liegt dann immer auf der Hand, die Mannschaften zu nennen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Wir gucken mal kurz auf die vier Aufsteiger, also es sind ja alles alte Bekannte, die zurück sind in der dritten Liga. Fortuna Köln ist wieder mit dabei, Würzburg ist da, Meppen ist da und Groß Asbach ist wieder da und da freuen wir uns natürlich vor allem auf die Musik.
Für alle Zeit. Ja, ich will mit dem Dorfclub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will dritte Liga wie in alten Zeiten. Mit Freunden in der Kurve stehen, unseren Dorfclub siegen sehen. Es geht, weil du das Größte bist.
Die Berg kommt zum Propheten, Weggy. Was macht das mit dir?
Andrea Geil. Berg wieder in der dritten Liga. Da kann ich nur eins sagen. Ich war mal am Wochenende mit Yannick Bakic unterwegs und wir haben Zwischenstopp gemacht im Sonnenhof, diesem Hotel. Da kommt dir auch der Name her. Yannick hat gesagt, ich muss noch mal kurz auf die Toilette. Als er zurückkam, hatte ich schon bezahlt und war weg. Und wo hat er mich gefunden? In der 24-Stunden-Disco im Sonnenhof. Mittags lief Schlager und ich war...
Und da läuft nur Andrea Berg, oder wie?
Genau, und ich war kurz davor, einfach alle Einsätze an diesem Wochenende zu verpassen. Ich liebe es einfach. Find das Ding richtig gut. Bei großer Asbach denke ich immer, wie hieß er nochmal, der kantige Innenverteidiger? Gehring oder wie hieß er nochmal? Kai Gehring, so, ja. Ich weiß gar nicht, was die an finanziellen Dingen haben. Es soll ja nicht so sein, dass das ausgeschriebenes Halbprofitum ist, sondern viele der Spieler wollen halt studieren. Sicherlich ein ganz normaler Abstiegskandidat, wie ich würde sagen, jeder Aufsteiger. Von Meppen lassen wir uns sicherlich auch so ein bisschen, weil wir gesagt haben, wir sind immer so gerne in Meppen. Ist die Frage, die Regionalliga, da trete ich niemandem so nah, im Norden war in den letzten Jahren nicht für starke Aufsteiger bekannt. Fortuna Köln. Ja, der
die
Stolz,
Perle der Südstadt.
Die Perle der Südstadt, der Stolz aus Zollstock, da schlägt mein Herz natürlich höher, wird aber genauso schwer. Ich glaube, von den Aufsteigern hat Würzburg die besten Chancen, weil Schiele weiß, wie man dritte Liga hält. Ich finde den Kader auch erfahren. Also ich würde sagen, Würzburg nichts mit dem Abstieg zu tun, die anderen drei schon. Wobei ich... natürlich vor allen Dingen hoffe, dass meine Fortuna drin bleibt.
Ich möchte vielleicht mal einmal, weil wir jetzt ja diese Situation haben, wir haben lange darauf ja auch hingearbeitet. Fortuna Köln ist jetzt in Liga 3. Wir wohnen alle in Köln. Wir haben alle einen Bezug zur Fortuna. Ich bin ja auch Mitglied bei Fortuna Köln.
Ich auch. Nur,
du auch. Ja, du hast dort deine ersten Schritte gemacht in diesem Business. Veggi hat ganz oft im VIP-Raum moderiert. nur eine Sache möchte ich ganz klar festhalten. Wir werden trotzdem natürlich ganz normal und journalistisch klar über diesen Verein urteilen und den bewerten und sowas. Natürlich gehört es auch dazu, so eine Sympathie, und deswegen sind wir ja auch klar und ehrlich. Mhm. Die haben wir alle. Nur wenn Scheiße ist, sage ich jetzt nicht, das ist aber herrlich, nur weil es die Fortuna ist.
Ist das Spiel gegen Aachen, ist das eigentlich das erste Spiel von Yannick Barkic?
Es wird noch drüber, der Kass muss noch entscheiden. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin ein großer Freund von David Haider Kam al-Azabe. Ja, genau, auch alle Namen werden auch genannt. Der war dreifacher irakischer Nationalspieler. Und aber im Irak wird man nur eingeladen in die Nationalmannschaft, wenn man auch im Profifußball spielt. Der ist 34, der sieht aus wie geleckt. Das ist ein, also ich habe den heute gesehen und habe gedacht, ganz ehrlich, ich bin ein Schrotthaufen. Also das ist wirklich absolute Gänsehaut. Der hat Haare, da müssen wir alle aber, also auf dem Kopf meine ich.
Um Gott.
Wie der das Trikot getragen hat. Also ich bin sehr gespannt, wie der spielt. Und ich prophezeie hier, vielleicht nicht in der nächsten, aber dann in der übernächsten Länderspielperiode, wird dieser Mann zur irakischen Nationalmannschaft eingeladen. Und wir werden uns das Spiel angucken. Die Fortuna steigt nicht ab wegen ihm.
Gottes
Amen. Also klar, die Aufsteiger sind dann immer so ein bisschen natürlich in der Rolle der Abstiegsfavoriten, oder sagt man da Favoriten überhaupt? Das ist ja irgendwie komisch, ne?
Ja, ich glaube Kandidaten.
Kandidaten, das Wort habe ich gesucht.
Ich glaube, wir werden keinen haben wie Duisburg oder Münster oder Ulm, die in den letzten Jahren...
Das haben schon viele gedacht vor einer Saison.
Ah, ich glaube, diesmal ist es wirklich zu dünn.
Havelse ist natürlich eigentlich nur mit reinzurechnen, die aber wahnsinnig namhafte Neuzugänge haben. Ihr habt da Fufak schon genannt.
Und da müssen wir auch nochmal den Hut für ziehen. Also was die letztes Jahr für eine Saison gespielt haben, à la Bonheur.
Stellt euch mal vor, die haben richtig Gas gegeben. 2 Punkte muss Aue holen, dann werden die jetzt noch Drittligist. Also was die geschaffen haben.
Ich freue mich, dass wir ein Wiedersehen mit Jermaine Nischalke haben, der bei Würzburg spielt. Der hat ja auch eine Geschichte in diesem Podcast. Da hatten wir ja mal ein Trikot.
Ist das jemals irgendwo angekommen? Vor allen Dingen habe ich den beim Relegationsspiel gesehen. Also wie gut der war gegen Lok, und das müssen wir auch sagen. Echt bitter, dass wir Lok nicht hier begrüßen dürfen. Zum zweiten Mal als Meister nicht aufgestiegen. Katastrophe.
Zum dritten Mal, glaube ich, sogar in der Relegation gescheitert.
Aber jetzt zum zweiten Mal hintereinander. Ne? Ja. Aber da muss man ja auch sagen, dass es da jetzt schon wieder Kompassmodelle oder so. Schafft endlich bitte diese fünfte Regionalliga ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ich hoffe, das ist oben angekommen im Büro.
Wobei
der DFB ist daran nicht schuld.
Ja. Ne? Also. Ja.
Reden wir eigentlich noch über den Fußballverband Mittelrhein, Olympia Köln und den FC Pesch. Die sollen nicht, wir sind wieder zurück. Auch solche Themen werden wir in Zukunft wieder bearbeiten, nur heute nicht.
Ja, weil die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Vieles neu in dieser Saison, aber eines bleibt natürlich gleich.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche bleibt auch in der kommenden Saison eine Frage, die von euch aus der Community kommt, im besten Falle. Ihr könnt uns eine Frage rund um die dritte Liga oder rund um den Fußball einschicken, und zwar auf unser 4:3-Handy, das gibt's auch immer noch. Wir haben die Prepaid-Karte wieder aufgeladen und die Nummer, die steht nochmal wo?
Bei Dirk Jochum im Telefonbuch
und in den Shownotes.
Genau, und dann bitte eine Sprachnachricht schicken und die passende Antwort dazu natürlich logischerweise auch. Heute, in der ersten Folge der neuen Saison, kommt die Frage der Woche aber von einem der Protagonisten, die hier vorstellig geworden sind in den letzten Tagen. Manuel Riemann, Torhüter von Alemannia Aachen. Du hebst die Hand.
Und ich möchte als Notar gleich hinzufügen, wir, also Yannick und ich, mussten den Raum verlassen.
Okay.
Stimmt.
Aber der hat doch noch einen anderen Namen jetzt da hinten dran, ne? Oder?
Manuel Riemann? Lorenzen.
Ja. Hat der geheiratet oder was?
Das weiß ich noch nicht, keine Ahnung.
Das habe ich
Das klären wir auch noch auf.
Das wusste ich nicht.
Ja. Das klären wir dann in einer der kommenden Folgen. Ja. Jetzt hat er erstmal eine Frage für uns.
Hallo, mein Name ist Manuel Riemann, Alemannia Aachen. Ich habe in der dritten Liga weit über 100 Spiele gemacht. Aber meine Frage an euch ist, wer ist der Rekordtorhüter in der dritten Liga?
Wer ist der Torhüter mit den meisten Drittligaspielen?
Mennel wäre natürlich ein Kandidat, aber war zu lange in der zweiten Liga.
Also mir sind direkt zwei Namen eingefallen. Ja? Einmal ist Brinkies.
Ich wollte sagen, Pommes Brinkies.
Aber vergesst mir nicht Daniel Bernhard vom VfR Aalen.
Den kenne ich nicht.
Den kenne ich auch nicht. Das ist schon zu lang her.
Brinkies ganz lange sofort Zwickau, ne?
Brinkies gesagt.
Hat auch mal bei Rostock, dritte Liga, oder?
Kolke.
Kolke auch.
Ja.
Den finde ich gut, glaube ich.
Kölke, Rostock, Wiesbaden.
Wird er ein älterer sein, oder? Also muss ja ein älterer sein.
Warte, er hat gesagt, er hat 100 Spiele gemacht.
126
weiß ich noch. Ja. Das ist jetzt nicht so viel.
Aber
ne?
Weil da ja viele erste, Zweitliga.
Lass uns nur mal überlegen, von Teams, die ganz lange durchgehend in dieser Liga gespielt haben, ne? Zum Beispiel.
Zwickau 7 Jahre mit Brinkies.
Genau, aber es gab keinen, der mit Unterhaching zum Beispiel mal 12 Jahre am Stück gespielt hat. Ich will nur ausschließen. Was war mit Halle? Die hatten auch verschiedene Torhüter.
Die hatten immer verschiedene Torhüter.
Eisele war am Ende da und sowas.
Am Ende hier Sven.
Sven Müller.
Müller.
Genau.
Ich glaube, wir sind mit Brinkies richtig gut. Pommes
Brinkies, das ist natürlich auch eine Drittliga-Legende. Da können wir auch mal erwähnen, dass wir ins 10. Jahr dritte Liga gehen mit Magenta Sport. Wir werden ja im Laufe der Saison so ein paar historische Momente rauspacken. Brinkies ist auf jeden Fall ein Name.
Und es wird im Dezember, kann man jetzt schon mal verraten, in Böblingen aus der Stadthalle gibt es die große 10 Jahre Magenta Sport dritte Liga-Gala. Moderiert im Sacco von Thomas Wagner. Wir haben gute Gäste dabei.
Ist das alte Sacco Andrea aus der Zeit?
Genau. Nee, das ist das Premiere-Sacco.
Wir hatten eigentlich Bill und Tom Kaulitz schon engagiert, aber die machen ja jetzt Wetten, dass.
Nee, es kommen aber andere Größen. Wir dürfen aber noch nichts verraten. Aber vielleicht auch Pommes Brinkies als Rekordtorhüter.
Wenn es ist.
Wenn es ist. Ja. Wir hören mal rein.
Wir hören mal die Antwort von Manuel Riemann.
Antwort ist Markus Kolke mit 286 Spielen für Wiesbaden und Hansa Rostock.
Ja, gut. Boah. Aber Kolke fiel zumindest. Ja. Wir würden nachher, ich würde nochmal gucken nachher, wie viele Brinkies hatte. Oder du guckst es gerade während der Verabschiedung.
Ich schlag's nach. Ich gehe jetzt hier gerade nur kurz rein, weil der Strassi ja noch auflösen muss, wer denn an der Torwand da getroffen hat. Hattest du ja eingangs erwähnt. Das war der Cliffhanger.
Ja, was habe ich da nochmal gesagt? Das war Matthias Zimmermann von Fortuna Düsseldorf.
Okay.
Und zwar 3 Löcher, also das ist das Größere, ne? Also wie bei der Torwand, dann mittelgroß und dann halt so groß wie der Fußball. Bei allen dreien getroffen, jeweils mit dem ersten Versuch. Meine Damen und Herren,
das ist stark.
Matthias Zimmermann.
Das ist stark.
34 Jahre, U17 Europameister 2009. Und, wie ich finde, einer der Angesprochenen von Jürgen Klopp. Deutscher Pass, alles geben, vielleicht bald wieder ein deutscher Nationalspieler aus Liga 3.
Apropos Jürgen Klopp, ich muss von seinem Parkplatz runter, falls er gleich noch kommt. Ja. Deswegen sind wir jetzt so langsam am Ende der ersten Folge der neuen Saison angekommen. Wir freuen uns total auf das Eröffnungsspiel mit euch dreien vor Ort in Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf. Yannick, gibt es noch Details, die wir verraten müssen dazu?
11 Kameras.
Also erstmal ist es for free. Ja, also ihr braucht kein Magenta Sport-Abo. Das könnt ihr euch dann für den Samstag holen, wenn die Konferenz wieder beginnt. Aber für den Freitag braucht ihr erstmal nichts. Das ist alles for free. 11 Kameras. Wir haben eine halbe Stunde Vorlauf, wir haben sicherlich viele spannende Gäste, Fabi Klose ist da und ihr zwei glaube ich auch, oder?
Wir sind da, ja. Was mit Brinkies?
Und ich will noch meinen Geheimfavoriten für den Aufstieg sagen, Alemannia Aachen.
Stimmt. Haben wir ja heute gar noch nicht drüber gesprochen.
Werden wir natürlich noch in den nächsten Wochen, also an alle Fans, dessen Verein jetzt nicht genannt wird.
Ey.
Wir haben 1000 Jahre, was?
Ey, Kolke 286, Brinkies 285.
Ey. Das ist falsch.
Nee, ist richtig. Nee, ist richtig. Aber also eins.
Ach so, eins. Okay, ich dachte.
Aber ganz ehrlich, da muss man jetzt sagen, Kolke, der Name ist gefallen. Brinkies war nicht völlig falsch. Wir verabschieden uns mit einem Unentschieden in dieser ersten Runde. Wir haben einen Punkt geholt von 3 möglichen.
Nehmen wir gerne mit.
Geteiltes Gold.
Ja, genau.
Gut, aber Freitag sind wir in Mannheim. Was passiert Samstag? Konferenz.
Ich bin in Duisburg gegen Meppen und Sonntag dann in Aachen gegen Verl. Das späte Spiel um 19:30 Uhr und danach sage ich dir dann, ob Aachen wirklich
zu den Favoriten gehört. Und man darf übrigens auch sagen, wer von der dritten Liga in der Pause mal rüberschalten möchte, im Rheinenergiestadion, der Nullfache gegen San Sebastian. Das ist das Saisoneröffnungsspiel, auch bei uns beim Magenta Sport.
Mhm. Und am 15. gibt es den Telekom Cup. Bayern gegen Leipzig.
Wir haben einfach alles.
Am 24. ist Weihnachten, Dezember.
Ja, und am 27. gibt es die Frauen-WM bei Magenta TV und am 28. sind wir wieder bei der Europameisterschaft.
Und 30 haben wir die WM.
Genau.
Was macht ihr Silvester? Egal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Empfehlt uns weiter, hört uns fleißig. Wir freuen uns auf euch in der kommenden Saison. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen, Fragen, irgendwas habt, meldet euch über unser 4:3-Handy und dann geht's los am kommenden Freitag und wir sind mit dabei und ihr hoffentlich auch.
Schöne Woche euch.
Bis bald.
Alles Gute.
Tschüss.
Schön, dass wir wieder da sind. Ciao. Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich. Genau.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann's losgehen.